Rost und Stahl.
Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 von Rost und Stahl, die wir aufnehmen am, ja, am Star Wars Tag, ne? Mattes, heute ist Mai, ja, der 4. May the 4th. May the 4th. Was?
Ja.
Genau. Ja, wie ist es dir ergangen in letzter Zeit?
Ja, ich war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und bin voller Vorfreude auf das kommende Festival, auf dem wir zusammen gehen werden. Am kommenden Samstag, am 6.5. sind wir ja in Gladbeck beim Metal Bash.
Genau, das ist dann leider schon vorbei, wenn ihr das hier hört, aber wir sind da voller Vorfreude und das wird bestimmt super. Wir werden berichten, ne, wenn wir wieder hier sind. Ja,
ja, wenn wir wieder hier sind.
Ja, wenn wir es wieder schaffen. Wir haben uns vorgenommen, da so einen kleinen Roadtrip draus zu machen und irgendwie so mal zu gucken, so wie in alten Zeiten, wir treffen uns am Bahnhof und eiern dann irgendwie dahin. So, ja, ein 49-Euro-Ticket macht es möglich. Wir schauen also, mal, was
wir wissen rauskommt. Weder, wie wir hin noch, wie wir zurückkommen, aber es wird Spaß machen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, du warst ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Mich hat es nicht so hart erwischt wie dich. Allerdings hat es mich auch ein bisschen erwischt. Ich hoffe, dass das nicht mir einen Strich durch die Rechnung macht, was das Festival angeht. Aber ja gut, ich meine, man muss Prioritäten setzen, ne? So, dann schleppe ich mich da halt irgendwie hin. So, ist jetzt auch nur ein Schnupfen, so jetzt nichts, was irgendwie ernst wäre. Corona ist es nicht, habe ich natürlich direkt getestet. Man ist da ja mittlerweile so ein bisschen geimpft, ne? Haha. Ha,
ha. Ja, da hilft nur Sinn. Slayer.
Ja, ja, genau. Wenn wir gleich ins Thema starten, hast du was zu trinken am Start?
Ja, tatsächlich bin ich heute sehr langweilig unterwegs. Ich habe mir lediglich einen Becher Wasser hingestellt. Ich meine, das war ja auch ein bisschen spontan mit der Aufnahme heute, ne? Das war ja gar nicht so lange klar, dass wir heute aufnehmen. Und ja, heute nochmal ruhig angehen lassen. Wir wollen ja fit sein für Gladbeck. Von daher lassen wir mal die Kuh im Dorf, ne?
Ja, so ganz so langweilig wie du bin ich nicht. Ich habe einen Brinkhoffs, aber 0,0, weil, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, bin noch nicht so ganz fresh, aber... Ja, das muss sein. Das mache ich mir jetzt mal auf und dann proste ich dir virtuell zu, bevor wir dann in 2 Tagen uns gegenseitig in echt zuprosten. Prost, Mattes.
Ja, Prost.
Ah, gut, dass ich das noch kalt gestellt habe. So irgendwie so lauwarm ist das auch irgendwie schwer zu ertragen, das Zeug.
Ja, leider da ist mein Wasser auch relativ lauwarm. Ja. Nicht mal das schmeckt. Naja, egal.
Das auch noch.
Ich hab verkackt.
So richtig Heavy Metal hier.
Ja, aber so was
wir hier machen heute. Ja, ja, Mattes, magst du unsere Hörer darüber aufklären, was wir hier heute vorhaben, so im Groben?
Ja, wir wollen doch heute über Star Wars reden, oder nicht? Nee, kleiner Scherz.
Ja, auch genau.
May the Force ist... Genau. Wir wollten heute mal eine Folge über unser Lieblingsmagazin, weiß ich nicht, dein Lieblingsmagazin zumindest, und unser Lieblingsfestival machen. Und wir wollen heute generell über das Rockhard oder über das Rockhard-Magazin sprechen, sowohl als auch. Und du bist ja auch Foren-Admin vom Rockhard, das hattest du ja schon ein paar Mal erwähnt. Und kannst uns da vielleicht noch so ein paar interne Details verraten, die Hörer vielleicht interessieren. Wer weiß. Wir hatten ja auch im Rahmen der Folge ein schönes Interview gehabt. Habt, über das du gleich nochmal was sagen kannst, das werden wir zur Hälfte einspielen. Wir wollten den ersten Teil ja machen, indem wir uns ein bisschen mal über das Magazin austauschen. In der zweiten Hälfte wollten wir über das Festival sprechen und ja, wir machen heute einfach mal das Rockhard zum Thema.
Genau, also man kann ja, glaube ich, mal so ganz grob vorweg sagen, dass uns beide mindestens mal das Festival schon sehr, sehr lange begleitet, ne? Und das Magazin mich zumindest... Ja, auch schon super, super lange. Wie bist du denn, oder wie stehst du zu der Zeitschrift so persönlich?
Ja, ich habe sie mir lange nicht gekauft. Ich bin mal ab und zu in den Genuss dann von einer Gratisausgabe gekommen, wenn man mal, ich war jetzt länger nicht auf dem Rockhard Festival, wenn du da mal wieder so ein bisschen so eine Merch-Tute bekommen hast oder so. Ich habe die früher relativ oft gelesen. Es war nicht mein erstes Metal-Magazin. Ich bin ja, glaube ich, genau wie du, erstmal mit dem Hammer gestartet. Wahrscheinlich wegen dem Hochglanz-Axel-Springer-Flair. Naja, das spricht dich dann als Neuling erstmal so ein bisschen an und das nimmt dich mit. und bis dann irgendwann erkennst, es gibt auch journalistisch vielleicht etwas bessere aufbereitete Sachen. Ist auch eine Geschmacksfrage. Ich will da gar nicht schlecht reden. Die haben auch ihre guten Artikel, ihre guten Redakteure. Geht da so ein bisschen um die Aufmachung. Ich war jetzt lange Jahre beim Death Forever gewesen, aber auch das beziehe ich jetzt kürzlich nicht mehr, weil ich auch gar nicht mehr nachkomme, muss ich sagen. Ich habe einfach nicht mehr die Zeit, aktuell komplette Zeitschriften zu lesen. Und ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber interessanter finde ich eigentlich jetzt gerade den aktuellen Ansatz der Rocker mit dem ganzen Online-Archiv, das die haben und die neue App, die die haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, da auch wieder zurückzukehren, weil journalistisch hat es mir immer sehr gut gefallen. Ne, es war eins der besser aufbereiteten Magazine, auch teils mit den besten Redakteuren. Auch wenn ich es damals sehr bedauert hatte, als dann dieser Split, ohne jetzt vorzugreifen, Ende 2013, 2014 kam, als einige der Hauptredakteure ausgestiegen sind. Aber ich stehe der Rocker definitiv nicht negativ gegenüber. Ne? Ich habe es als gutes, gut aufbereitetes Magazin in Erinnerung. Ich gucke mir gerne die Webpräsenz an, lese die News und könnte mir durchaus vorstellen, durch die neue App, an der du auch beteiligt warst oder federführend mit beteiligt warst, da auch wieder zurückzukehren.
Ja, da hast du schon ein bisschen zu viel Lob über mir ausgegossen. An der App war ich nicht wirklich beteiligt. Ich war auch jetzt an der Gestaltung der Homepage nicht beteiligt. Also da ein bisschen Transparenz. Ich habe, sage ich auch in dem Interview, was später kommt, ich habe für die Rockart gearbeitet, nebenberuflich ein bisschen in den letzten 2 Jahren. Und da ging es eben um den Relaunch der Homepage. Und da hatte ich da so meinen Teil, den ich da beigetragen habe. Aber also das, was ihr da jetzt seht, da hatte ich tatsächlich nicht so viel mit zu tun. Womit ich eine ganze Menge zu tun habe, ist, dass ihr die alten Inhalte noch seht. Also das, was auf der alten
Version der Homepage war. Ich wollte gerade sagen, zumindest im Backend, da warst du doch mit dabei, das so aufzubereiten. Jetzt nicht das Frontend, aber das Backend, da warst du ja mit dabei.
Ja, ist auch zu viel gesagt. Also ich habe tatsächlich, war ich hauptsächlich dafür verantwortlich, die Datenübernahme zu machen aus dem Altsystem in das Neue. Also ich habe mit dem Altsystem deutlich mehr zu tun gehabt als mit dem Neuen. Also ne, so einen Export dafür erstellen und dann dafür sorgen, dass das alles in ein Format kommt, womit das dann wieder in das Neue reinkommt. Das war so meine Hauptaufgabe und zu gucken, dass das alles auch in Time passiert und so. Mhm.
Sagen wir mal so, wenigstens läuft's noch. Du hast es nicht kaputt gemacht.
Und das Zeug ist noch auffindbar, genau. Ja, du hattest gerade schon kurz erzählt, wie du dazu stehst. Also ne, ich bin da beruflich wäre jetzt zu viel gesagt. Also ich bin ja auch der Foren-Admin, das mache ich auch nicht gratis, muss ich auch nochmal zur Transparenz sagen. Also ich bin da durchaus ein bisschen involviert, deswegen, ne, das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung oder so, aber so aus Transparenz, ne, ich verdiene da ein bisschen Geld mit, tatsächlich. Das ist einfach mal so. Das muss man wissen, wenn ich hier, also egal, was ich hier sage, behalte das im Hinterkopf, so ein bisschen, ja. Allerdings ist das auch noch nicht immer so. Also ich lese die Rockart auch schon ewig lange. Ich habe so um 2000 oder sowas habe ich angefangen, den Metal Hammer zu lesen und habe den auch recht lange gelesen und nur mal sporadisch in der Zeit die Rockart. Hab dann auch immer mal so ein bisschen links und rechts geguckt. Da gab es ja damals noch eine ganze Reihe anderer Zeitschriften, sowas wie Metal Hard und sowas, ne? Wo dann ja so... So, ja, so der romantische Ansatz verfolgt wurde, sag ich mal.
Aber ich hatte immer den Eindruck, dass trotzdem die großen beiden, also wenn du dir so ein Metal-Magazin suchst in den Zeitschriftenläden, schon sich das so zwischen, oder zumindest früher zwischen der Rockart und dem Hammer so ein bisschen entschieden hat, ne, welchen Weg du gehst. Ich habe das Gefühl, die anderen waren immer so ein bisschen, ich will nicht sagen außen vor. Es gab ein paar andere Zeitschriften, die auch ihre Leser hatten. Ne, aber das waren für mich immer so die beiden großen Metal-Magazine und jetzt natürlich mit dem Death Forever, was du ja gar nicht mehr so an jeder Ecke bekommst, aber noch den dritten Player im Game, ne?
Ja, genau. Ich bin bei Metal Hammer, bin ich raus als, das muss so 2005 oder so oder 2006 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau, da hatten die auf jeden Fall die große Metal-Love-Story, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich glaube ja. Mit Liv Christine und Alex Krull damals und da habe ich dann gesagt, nee, also sorry, da bin ich jetzt raus. Ja, und wie jede gute Love Story hat die ja auch mit einer Scheidung geendet, ne? Wobei ich weiß gar nicht, ob die geschieden sind.
Ja, aber ich meine, zumindest ist Liv schon jetzt eine Weile aus der Band raus. Also ob die jetzt auf dem Papier geschieden sind, weiß ich nicht, aber so lustig fand die das wahrscheinlich nicht, ne?
Wobei, ich hau jetzt hier gerade so einen raus, ne? Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Sind die noch verheiratet? Ich habe keine Ahnung.
Ich nehme es nicht an. Also, soweit ich das irgendwie mitbekommen hatte, war die Trennung bandintern bei Leaves Eyes ja auch nicht so gut so glatt gelaufen, ne?
Ja.
Aber ich will auch nichts Falsches behaupten, ich bin auch zu wenig im Thema drin, aber ich glaube, das war nicht so eine,
ja,
so
nee,
eine
also einvernehmliche die englische Geschichte. Wikipedia sagt, er war verheiratet. Ja. bis 2016. So, oh, Gott sei Dank. Gut. Gerettet. Naja, auf jeden Fall, da hatte ich dann damals so ein bisschen die Lust am Metal Hammer verloren. Und weil ich aber gerne weiter irgendwie ja Zeitschriften lesen wollte aus dem Bereich, bin ich dann zum Rockhard gekommen. Hab die dann eine ganze Zeit lang immer erstmal so am Kiosk gekauft, hab dann irgendwann abonniert, hab das Abo dann wieder, hab das irgendwann auslaufen lassen, hab dann wieder so gekauft. Also ich habe tatsächlich nie eine Ausgabe verpasst in der Zeit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dann kannst du auch wieder abonnieren. Hab's dann nochmal gemacht und dann ging's auch dann so nach und nach los, dass ich das jetzt mittlerweile nicht mehr machen muss durch meine Verflechtung mit der Rockhard. Also ich kriege die immer noch schön jeden Monat im Briefkasten, löhne da aber nichts mehr für.
Ja, und du musst ja auch seit Jahren kein Ticket mehr fürs Festival kaufen.
Ja, das kommt auch noch dazu, ja. Also da sind schon ein paar Verpflichtungen da. Ja, ja, nichtsdestotrotz, ich versuche trotzdem ein bisschen kritisch mit der Zeitschrift umzugehen, ne? Also ich sitze ja da jetzt nicht in der Redaktion oder so, ne? Und ich bin jetzt auch nicht abhängig von denen, also das ganz und gar nicht. Ich habe meinen ganz normalen Dayjob, also ich kann mir das durchaus erlauben, da auch irgendwie kritiklos zu werden und muss da nicht um meine Existenz fürchten oder so oder um meine dritte Yacht, die ich mir gerade kaufen wollte. Deswegen,
ja, ich meine, wenn dem so wäre, dann gäbe es natürlich auch eine Spezialausgabe zu Rost und Stahl, ne? Ganz klar.
Ja, selbstverständlich, ja. Ja, wobei man ja auch tatsächlich sagen muss, dass die uns ja auch zumindest mal in den News untergebracht hatten anfänglich. Und ja, das hätten die wahrscheinlich jetzt auch nicht einfach so gemacht, wenn ich da nicht die E-Mail-Adressen von dem einen oder anderen hätte. Das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Ja, ne? So.
Ja, ich meine,
aber ja,
sind nicht Kontakte.
Ne? Genug Asche auf unser Haupt und genug Transparenz jetzt. Ja, du hast gesagt, du bist irgendwann untreu geworden und bist mit dem Death Forever davongezogen. Eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil da warst du nicht der Einzige. Als das passiert ist, sind ja erstmal von den Redakteuren unheimlich viele abgewandert, ne? Also unheimlich viele.
Ja, also jetzt. Ich weiß jetzt nicht, aber es waren schon so einige, ne? Also allen voran Götz und Wolf Rüdiger, ne? Und noch ein paar andere, die mitgezogen sind, ne?
Ja, wer vor allen Dingen aber mitgezogen ist, war der damalige Foren-Admin. Und dadurch bin ich an den Job da gekommen, das Forum da zu betreuen. Weil die dann relativ schnell einen neuen brauchten. Der ist nämlich mitgegangen und der betreut, oder hat zumindest damals dann das Death Forever Forum betreut. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, wahrscheinlich schon. Aber der war dann halt raus bei Rockhard, beim Rockhard Forum. Und da wurde ich dann damals gefragt, ob ich das nicht übernehmen könnte. Und ja, das habe ich dann gemacht, ja.
Ja, ich muss sagen, ich fand die Online-Präsenz von Death Forever eigentlich nie so richtig geil. Ich meine, der Forum war noch so ein bisschen oldschool, das hatte echt Charme, aber ich fand die Newsseite bei der Rockhard oder finde die Newsseite so von den Zeitschriften, die es mal gibt, mal abgesehen von so großen Online-Magazinen wie Metal.de, die ich auch täglich frequentiere, schon so noch mit am besten. Ja, schon sehr gut gemacht und ich freue mich drauf, echt mal die App so ein bisschen zu erkunden, weil das klingt echt spannend, was ihr da gemacht habt.
Ja, also mal so ein bisschen, wir kommen so ein bisschen von Höcksken auf Stöcksken, aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Du wolltest ja ein bisschen was über diese Situation, über die wir jetzt die ganze Zeit schon drumherum reden, erzählen. Ich weiß nicht, willst du das jetzt anbringen oder lieber später?
Ja, kann man jetzt machen. Ich meine, so viel gibt's darüber ja auch gar nicht zu sagen. Ich hatte nur mal ein bisschen geguckt, was denn damals so der Stein des Anstoßes war. Das war ja für viele überraschend, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar drinsteckten in der ganzen Sache. Und auch im Rahmen unseres Interviews haben wir ja gar nicht so viel an Randinformationen bekommen. Aber soweit ich weiß, gab's die große Trennung von, sag ich mal, Szene-Ikone Götz. Das war ja so ein bisschen, wo die Leute dann blöd geguckt haben, dass der auf einmal von der Rockhard getrennte Wege geht, obwohl er auch damals schon beim Hammer war, ne? Da war er auch schon Redakteur und ist dann irgendwann zur Rockhard gekommen, war da viele Jahre schon später Chefredakteur gewesen. Es ging wohl, glaube ich, prima ums Geld. Ne? Ich glaube, die Rockhard hatte so ein bisschen die Art und Weise geändert, wie die Redakteure bezahlt werden sollten. Ne? Es ist, glaube ich, hin von so einer Geschichte vom Festgehalt zu mehr variablen Bezügen. Und das hatte dann vielen wohl nicht gefallen. Und den Weg wollte Götz wohl nicht mehr mitgehen. Aber ich stecke da auch nicht so tief im Thema. Ne? Das ist so ein bisschen das, was man so online lesen kann. Ne? ja, wird da zum Glück wenig Schmutzwäsche gewaschen, zumindest wenn man vielleicht nicht drinsteckte. Na, ich weiß nicht, welchen internen Kontakt die Redakteure untereinander haben. Naja, ob da mal so etwas bösere Worte auch gefallen sind intern, aber soweit wurde das doch schon ziemlich sauber abgeschlossen, meines Wissens nach.
Ja. Also ich kann dir da auch gar nichts zu sagen. Also na, so viel habe ich mit denen auch nicht zu tun, dass ich da irgendwas drüber wüsste, vor allem auch damals noch nicht so. Ne? Und selbst der Jens, den wir gleich im Interview haben, der hält sich da auch sehr bedeckt und das ist wahrscheinlich auch einfach vernünftig. So, ne? Also das ist ja jetzt auch schon irgendwie 10 Jahre her und ja, passt.
Ja, fast, ne? Fast Anfang 2014, glaube ich, war dann der offizielle Bruch gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man es so Bruch nennen kann. Ich meine, wie Jens jetzt schon gesagt hatte, ne, jetzt sind halt 2 coole Magazine dadurch entstanden. Ist natürlich so ein bisschen blöd, dass man sich da selbst kannibalisiert. Ne? Man nimmt sich halt natürlich so ein bisschen die Leser weg, weil nicht jeder, der die Rocker liest, kauft auch die Death Forever und umgekehrt. Ne? Gibt natürlich schon so gewisse Interessensschwerpunkte. Und ich glaube, beide Zeitschriften haben auch so ihren Unique Selling Point, ne? Leute, die sie ansprechen. Ich glaube, Death Forever ist so ein bisschen oldschooliger unterwegs und Rockhard ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen offener, aber da kriegst du auch so mehr von dem ganz neuen Kram teilweise mit. Hat beides was, ne? Aber man hat auch leider zu wenig Zeit. Ne? Es geht ja nicht darum, nur beides zu kaufen. So darum wird es mir ja gar nicht gehen. Sonst würde ich Death Forever auch weiter lesen. Aber ich komme einfach nicht mehr nach. Ne? Ich habe in meinem Alltag begrenzt Zeit für gewisse Sachen, die mir wichtig sind. Und ja, wie gesagt, es gibt viele Online-Magazine, wo du so deine News mitbekommst und für mich könnte halt ein neuer Ansatzpunkt sein, halt mal so eine neue schicke App wie von der Rocker zu nutzen und vielleicht darüber dann so meinen Querschnitt zu bekommen, so das Beste aus beiden Welten. Ne? Natürlich kann man das noch im Printmagazin verbinden, was mal nett ist in der Hand zu haben, aber da habe ich einfach auch so keine Zeit mehr im Alltag für, das so im Detail durchzulesen. Deswegen ist das halt cool, wenn du die Möglichkeit hast, über eine App auch mal über dein Tablet oder dein Handy mal einen Artikel mal so nebenbei lesen zu können, in guter Qualität und der nicht so abgekürzt ist wie auf den Newsseiten. Ne?
Ja, also ich habe die aktuelle Ausgabe hier liegen und die hat halt auch mal einfach 130 Seiten. Ne? Was wir so ein bisschen sträflich vernachlässigt jetzt haben, Mattes, war, wir haben noch gar nicht so richtig erzählt, was die Rockhard ist und so, zumindest mal so einen ganz groben historischen Abriss, das würde ich ganz gerne mal kurz nachreichen. Mhm. Also die Rockhard ist ein, ich zitiere die Wikipedia, monatlich erscheinendes Musikmagazin mit Sitz in Dortmund, ne? Und wurde 1983 von Holger Stratmann gegründet. Ab jetzt höre ich auf hier dreist rum zu zitieren. Was vielleicht noch ganz interessant ist, die haben im Gegensatz zu beispielsweise dem Metal Hammer nicht direkt irgendwie mit einer Hochglanzausgabe gestartet, sondern die sind erstmal so wirklich als so klassisches Fanzine reingegangen. Also mit so einem Heftchen, ne, im Prinzip, was irgendwie, ja, ich glaube 20 Seiten oder sowas steht, ja, 20 Seiten sagen sie, was dann selbst fotokopiert wurde, dann irgendwie ein paar Dinger davon fertig gemacht und dann halt im lokalen Plattenladen ausgelegt, ne, das waren zumindest so die ersten Ausgaben, bevor die dann irgendwann sich entschieden haben, in den Druck zu gehen und die haben lange, sind die zweimonatlich erschienen, tatsächlich auch noch zu der Zeit, als ich angefangen habe, die zu lesen. Oder zumindest als die so in meinen Dunstkreis gekommen sind, sag ich mal. Und dann sind die auf monatlichen Rhythmus umgestiegen. Und der Metal Hammer war, soweit ich weiß, schon deutlich länger monatlich. Aber das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Genau. Ja, was kann man noch sagen? Also ist halt so ein bisschen so, was die Zahlen angeht. Ja, die hatten so irgendwann Ende der 90er mal so einen Peak. Da hatten sie dann irgendwie so 55.000 Abos und nochmal irgendwie, 55.000 verkaufte Ausgaben so und Abos dann nochmal irgendwie 7.500. Das ist zumindest das, was so die offiziellen Quellen hergeben. Und zumindest die monatlich verkauften Ausgaben sind seitdem halt deutlich zurückgegangen, also haben sich mehr als halbiert, so, ne. Das ist halt so das Schicksal im Print, ne.
Weiß man, was der Gesamtmarkt so hergibt an Zahlen oder, findet man da nichts drüber? Aber es gibt ja noch andere Zeitschriften, also.
Das ist überall rückläufig. Ich habe also das Aktuellste, was hier gerade auch mal wieder die Wikipedia hergibt, ist auch bis 2013, also es wird seitdem nicht besser sein, so, ne. Da waren sie dann bei knapp 25.000, ne? Ja. Da wird weniger sein. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das ist halt der gesamte Printmarkt, der leidet halt, ne? Und du hast es gerade schon angedeutet. Was ich bei denen immer ganz spannend fand, war, dass die eigentlich, was so neue Medien angeht, eigentlich nie wirklich scheu waren. die haben schon relativ früh aufs Internet gesetzt so und haben früh eine Homepage gemacht, wo sie dann auch irgendwann angefangen haben, Zeitschrifteninhalte zumindest so teilweise reinzutun. Und jetzt das Neueste, was sie jetzt machen, du hast gerade schon gesagt, mit der App, aber nicht nur die App, tatsächlich ist es auch die Homepage, also man muss sich diese App nicht installieren. Mhm. Du kannst auch einfach die Homepage nutzen und wenn du Zeitschriftenabonnent bist, dann kriegst du das Online-Abo gratis dazu. So, ne? Das ist erstmal mit drin. So.
Ja.
Das heißt, die wollen wohl auch weiter Print machen, sagt Jens ja auch im Interview.
Und, naja, das steht ja gar nicht zur Diskussion, dass sie das auflösen, zumindest sofern sich es noch irgendwie bezahlen lässt. Ne? Das ist
ja, und
immer ein schönes optionales Angebot.
Ich finde die Idee eigentlich ganz smart. Also ich finde die Idee eigentlich ganz smart, dass die sagen so, ja, die Zeitschriftenabonnenten, die kriegen erstmal den Online-Zugang sowieso schon mal gratis. So. Und da sind dann halt auch eben die Heftinhalte drin. Also die haben irgendwie auch so eine komische Funktion, mit der man online das komplette Magazin auch lesen kann. Bin ich persönlich nicht so der Riesennutzer von solchen Angeboten, aber das ist, ich habe da mal durchgeklickt, das ist halt einfach die Zeitschrift so in einem lesbaren Online-Format so, ne?
Ja, wenn es gut gemacht ist. Ich meine, es gibt ja noch andere Apps, wo du auch, sag ich mal, Rock- oder Metal-Zeitschriften abonnieren kannst. Readly zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob Rock hat da auch mittlerweile dran partizipiert. Du konntest den Hammer da immer lesen. Zumindest auch die europäische internationale Ausgabe. Das war schon ganz gut gemacht. Ne? Also das ist schon nutzbar.
Ja, ja. Ja, ich habe so ein paar Punkte, über die ich mit dir so ein bisschen plaudern wollen würde. Und zwar erstmal, jetzt ist es wahrscheinlich schon ein bisschen her, dass du mal so eine Zeitschrift in der Hand hattest oder die Rockart in der Hand hattest. Aber
nee, wie gesagt, die Death Forever, die hatte ich ja immer jetzt noch bis vor kurzem abonniert, beziehungsweise ich kriege ja noch die aktuellen Zeitschriften. Nur ich habe jetzt erstmal das Abo ein bisschen für mich ausgesetzt, weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme mit dem Lesen. Ich habe hier, glaube ich, noch 5 ungelesene Zeitschriften und da würde ich erstmal so ein bisschen noch was nachholen an Artikeln. Weil das sind ja auch oft coole Sachen dabei, gute Interviews und so. Und das ist halt schade, dass man irgendwie die Zeit nicht dafür findet. Das ist ja nicht mal so das Konsumieren von News. Ne, das ist schön und gut. Das kann ich auch über Internetseiten. Aber halt die journalistische Qualität einer guten Zeitschrift, ne, die kriegst du natürlich auch bei gewissen Online-Magazinen. Ich glaube, Metal.de ist da auch ganz gut aufgestellt. Die Jungs wissen mittlerweile auch, was zu machen. Aber ich habe das Gefühl, das kriegst du so nicht in der Tiefe, ne, wie in so einer Zeitschrift. Zumindest nicht Freefeed.
Ja, trotzdem nochmal einmal back to Rock Hard Only sozusagen. Also was ich tatsächlich fragen wollte, war nämlich, ob du sowas wie eine Lieblingsrubrik hast. Also was ist so das, was du als erstes aufschlägst, wenn du die Zeitung vor
dir vornimmst? Ja, das ist schwer. Also ich glaube, was ich als erstes aufgeschlagen hat, waren, glaube ich, immer so die Platten des Monats, weil ich einfach wissen wollte, was so rausgekommen ist. Und dann hast du auch direkt angefangen, so ein paar Reviews zu lesen. Davon ab, ich fand immer so, diese Anfangsrubriken auch Götz Intro, was man dann natürlich im Death Forever noch hatte, immer das Vorwort sehr schön zu lesen, so ein bisschen, was sie in der Zeitschrift erwartet, so einen Überblick erstmal zu bekommen. Ja, dann guckst du halt mal nach Interviews von Bands, die dich besonders interessieren. Was mir nie so zu eigen war, war auch so ein bisschen, was der Hammer vielleicht auch übertrieben hat, wie du schon sagst, so gewisse Rubriken, wo so Spielereien betrieben werden, ne? Wo dann irgendwelche Bands oder Musiker dann halt irgendwie so ihre Top-Alben nennen, so, da liest er halt so mit, aber das war eigentlich nie so das, was ich wirklich spannend fand, ne, sondern es waren wahrscheinlich dann mehr so die aktuellen Plattenkritiken und, interessante Interviews, ne, über neue Platten und über deine Lieblingsbands. Das ist, glaube ich, schon so das, was mich so am meisten auch reizt an so einer Zeitschrift.
Also die haben jetzt seit einigen Jahren, haben die gerade so im Anfangsteil ein paar ganz coole Sachen, so irgendwie My Hometown ist irgendwie so eine ganz witzige Rubrik, wo sie dann mit irgendwelchen Musikern über deren Heimatstätte oder Wahlheimat reden und das ist da manchmal ganz witzig, weil die hatten halt Chris Boltendahl aus Gladbeck da halt auch schon mal oder Tom Angel Ripper mit Gelsenkirchen und so und das ist halt immer ganz cool, so, weil häufig kennt man dann relativ viel von dem, was die da so erzählen auch, ne?
Ja, oder so Leitstories halt, wie du schon sagst, ne, wenn es einen großen, sag ich mal, Leitartikel gibt, den gibt's ja eigentlich fast immer, ne, fast jede Zeitschrift, die rauskommt, hat schon eine etwas dickere Story irgendwie im Kern drin und das ist meistens auch sehr interessant, ne?
Ja, ja gut, jetzt in der aktuellen sind es die Scorpions, so, jetzt nicht so ganz meine Top-Lieblingsband, aber ist okay, ja. Mhm. Ja, ansonsten muss ich sagen, so was die Rubriken angeht, ich bin, also das Editorial am Anfang, das lese ich eigentlich auch immer ganz gerne, so die erste Seite und dann bin ich auch relativ schnell bei den Kritiken. Wobei ich da meistens auch nach dem Tipp des Monats oder Album des Monats auch weiter durchblätter und mir dann die Demo-Seite angucke, was ich eine ganz coole Geschichte finde, dass sie die da nach wie vor drin haben. Mhm. Immer so eine Seite, wo dann so selbstproduzierte Alben und Demos dann
besprochen werden. Ja, auf jeden Fall, weil man da mal so ein paar Perlen entdecken kann, ne? Auch so abseits von anderen Magazinen, wo halt so nicht die großen Sachen rauskommen, sondern man sich vielleicht auch mal so ein bisschen Zeit nehmen muss, um eine Band zu entdecken. Aber da habe ich in der Vergangenheit früher auch schon so die ein oder andere Perle mal entdeckt. Ne?
Ja. Ja, wo wir da gerade schon sind, ne? Ich hatte, früher habe ich der Rockhard immer den Vorwurf gemacht, und ich, vielleicht muss ich ihn eher heute auch noch machen, dass die sich um die lokale Szene nicht gerade verdient gemacht haben. Oder ist das jetzt unfair? Was meinst du?
Ja, also ich meine, das ist ja eine Zeitschrift, die kommt deutschlandweit raus, ne? Die haben sicher ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen und sind vielleicht auch redakteurstechnisch dem Bundesland irgendwie verbunden und fördern auf ihre Art und Weise die Redakteure wahrscheinlich auch durch ihre Vergangenheit und ihre Kontakte schon die lokale Szene irgendwie. Aber ich verstehe auch so ein bisschen, dass man da nicht ja eine Permanentwerbung nur für den Ruhrpop-Metal draus macht, ne, sondern dass man sich da halt durch so eine Rubrik, wie du schon sagst, ne, überhaupt, dass du als deutschlandweit erscheinende Zeitschrift halt eine Demo-Rubrik hast, ne, und auch andere Bands mal vorstellst. Also ich denke schon, dass sie was machen für den Underground. Ne? Natürlich nicht in der Form, wie es manche andere Online-Magazine machen, The Pit mal allen vorangestellt. Ne? Immer, ja, sag ich mal, mit dem Schwert voran für die lokale, nicht nur für die lokale Szene, ne, auch für kleinere Bands eine Lanze gebrochen. Ja. Also wer sich für kleine Bands interessiert oder für den Underground, der liest wahrscheinlich auch andere Magazine. Ne? Da ist man nicht auf die Rockhard angewiesen. Aber ich glaube nicht, dass sie nichts machen. Ne? Nur halt in ihrem Rahmen. Die verstehen sich halt, glaube ich, nicht als Ruhrgebietsmagazin in dem Sinne, ne? Auch wenn die ihren Sitz hier haben. Aber ja, ich glaube schon, dass der Underground da auch in irgendeiner Form stattfindet und auch supported wird.
Ja, da ist halt auch wieder eine Frage, ne, wie definiert man Underground? Das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen. Und ja, die, ich glaube, die legen da andere Maßstäbe an als wir, was ja auch okay ist, ne? Also das ist nun mal einfach so mit die Speerspitze, so neben den anderen schon genannten Magazinen, die es so gibt. Und dass die jetzt nicht irgendwie sagen, ja, nur weil die Band jetzt irgendwie aus dem Nachbarproberaum kommt, so müssen wir die jetzt hier pushen ohne Ende, verstehe ich irgendwie auch. Ja, so mittlerweile habe ich da mehr Verständnis für. Früher war ich da echt ein bisschen, fand ich das doof, muss ich echt sagen. Naja.
Ja.
Hast du mal einen Leserbrief geschrieben an die Rockhard?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe mal einen geschrieben, aber ich glaube, der wurde nie abgedruckt. Ich habe mich, glaube ich, mal über irgendeinen Wacken beschwert, aber das ist schon Jahre her.
Also ich habe mal einen geschrieben, der wurde tatsächlich abgedruckt. Ich, ich weiß aber wirklich nicht mehr, worum es da ging. Das ist schon ewig her, da muss auch so in den Anfangstagen, als ich so angefangen habe, die zu lesen, muss das gewesen sein.
Aber wo du es gerade erwähnst, Leserbriefe wäre vielleicht noch so eine Rubrik, die ich auch sehr interessant noch finde. Das ist auch so mit, was ich mit als erstes aufschlage. Das hatte ich ganz, ganz vergessen gerade, als du mich gefragt hattest. Aber das ist auch so etwas, was du ja in der Form nicht bei den Online-Magazinen findest. Du kannst natürlich ins Forum reingehen und dir aktuelle Diskussionen über Platten oder keine Ahnung angucken. Aber es ist irgendwie doch noch ein bisschen was anderes, ne? Wenn du da mal schaust, da hat sich jemand Mühe gemacht. Ja gut, ich meine, die tragen auch Infos aus Foren halt raus. Das sind ja nicht nur Leserbriefe, die da erscheinen in keiner Zeitschrift. Ne? Es sind oft auch Online-Beiträge, aber das ist irgendwie so schön aufbereitet. Und dann nochmal die Meinung von, sag ich mal, Leuten zu lesen zu gewissen Themen, ist schon sehr interessant. Das mag ich gerne.
Also die haben irgendwann, hast du ja gerade schon gesagt, aber die haben ja irgendwann angefangen, die Leserbriefseiten dann halt mit Forenbeiträgen zu füllen. Und ja, das finde ich okay, aber das ist wohl auch wirklich eine Notlösung. Ne? Also man hat da wohl, wenn man da wirklich einen Leserbrief, also muss jetzt nicht auf Papier sein, E-Mail geht auch, dahin schickt, dann hat man ganz gute Karten, dass man auch in der Zeitschrift damit landet. Ne? Weil das ist wohl auch deutlich weniger geworden als früher. Also wenn ihr da mal drin vorkommen wollt, dann schreibt den doch mal zu einem Thema, was euch auf dem Herzen liegt. Da freuen die sich und ihr könnt euch dann auch freuen, ja. Nee, ansonsten lese ich die auch ganz gerne. Da sind doch schon teilweise, ja, so die nehmen sich den Sachen halt auch häufig an, ne? Die Leute so schreiben, ne? Und hören dann auch da drauf. Nicht immer, aber häufig.
Glaube ich mal, so entstehen ja auch mal ganz interessante Diskussionen und Ja, ich finde das eine schöne Fortführung der Tradition, auch wenn man jetzt dazu übergeht, sage ich mal, so gewisse Sachen, die online diskutiert wurden, dann nochmal so ins Printmagazin zu stellen. Das finde ich absolut in Ordnung. Naja, aber ich würde es nicht missen wollen. Das ist eine schöne Rubrik einfach.
Ja, definitiv. Was ich an der Rockhard immer oder schon lange sehr, sehr cool fand, war, die haben mal irgendwann, ich meine, es war in einem Editorial, haben die sehr deutlich gesagt, dass Nazis bei denen nicht mehr stattfinden werden. So, das muss auch so, ja, so in den frühen Nullerjahren gewesen sein. Ich weiß nicht, was der Anlass war, aber die hatten halt gesagt so, wir schreiben nicht dagegen, wir schreiben nicht dafür, wir schreiben einfach gar nicht mehr darüber. So, und wenn wir den Verdacht haben, dass irgendwo hier Nazi-Bullshit drin weht, dann taucht er bei uns halt nicht mehr auf. Das hat mich sehr beeindruckt damals.
Ja, aber ist das nicht eigentlich irgendwie auch Usus bei all den anderen größeren Printmagazinen? Also ich wüsste jetzt nicht, dass der Hammer oder die Death Forever jemals die große Bursum-Story gebracht hätten oder sowas. Ne? Ich meine, natürlich, in gewissen Rahmen kommst du nicht drum herum, wenn du mal wieder eine Black-Metal-Folge machst, so wie wir sie auch gemacht haben, dann musst du halt den Namen Vikernes leider erwähnen, aber es wird da keine Werbung für gemacht in dem Sinne. Also wüsste ich jetzt nicht.
Nee, das nicht. Aber das, was mich halt so beeindruckt hat, war so diese Konsequenz, mit der die das gesagt hatten. So dieses, das hat bei uns keinen Platz, Punkt. Also das eine ist ja, das nicht zu machen, und das andere ist ja auch, das nochmal dann zu sagen. Das fand ich halt schon irgendwie auch mutig, weil ich weiß nicht, was der konkrete Anlass war, aber die hatten halt auch öfter mal Probleme früher im Forum mit irgendwelchen NSBM-Wichsern und so, dass die da Stress gemacht haben. Und ja, dann hat es halt diese, ja, generell so dieses Thema NSBM wird wahrscheinlich dahinter gestanden haben, ne? Dass sie dann halt,
ja,
dass sie dann halt irgendwie die Aufforderung kriegt, schreib doch mal da drüber, und dass sie dann halt ganz klar gesagt haben, so, nee, da könnt ihr woanders mit hingehen, das findet hier nicht statt, ne?
Ja, ich meine, auf der einen Seite ist das natürlich gut, nee, also es ist natürlich auf jeden Fall gut, dass die das so machen und mit einer gewissen Konsequenz machen. Nur wenn du halt über Musik schreibst, finde ich, du musst ja keine Werbung dafür machen, aber ich finde, man kann ja trotzdem manchmal gewisse Bands nennen im Kontext, wenn es Sinn macht. Ne? Gerade wenn du eine Titelstory über einen Black Metal machst, du hast halt viele schwarze Schafe. Und ich finde das so ein bisschen schade manchmal, wenn du auch auf gewissen Online-Magazinen schaust, dass einfach manche Bands nicht schade, dass sie nicht benannt werden, aber ob einer gewissen Historie gehören sie halt dazu, und man muss auch die schwarzen Schafe nennen, denke ich, ne?
Ja gut, aber das machen sie ja, ne? Also wenn sie jetzt ein Black Metal Special machen, dann lassen sie das natürlich jetzt auch nicht raus, ne? Also ich glaube, wo denen es eher drum ging, ist so dieses, wir werden hier nicht irgendwie aktuelle NSBM-Platten besprechen und
nee,
so.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich
also die schweigen sie jetzt natürlich nicht tot, dass es das Problem gibt, das ja nicht, ne? Aber, ja. Eine Sache noch, und dann können wir, was das Thema Zeitschrift angeht, auch so langsam auf die Zielgerade einschwenken. Wir hatten uns schon in der letzten Folge ein bisschen drüber unterhalten, das Bewertungssystem von denen.
Ja.
Wie findest du?
Ja, ist also eine gute Frage.
0 bis 10, ne?
Also ich muss sagen, ich finde es besser als teilweise im Hammer gelöst, wo du irgendwie so eine willkürliche Skala, glaube ich, ich habe es lange nicht gesehen, 7, ne, war das, ne?
Ja,
das finde ich so ein bisschen, ja, genau, das meine ich halt auch, ne? Da kannst du halt besser bis 10 machen, weil 10 ist so ein, eine gängige Skala. Wir haben das ja damals in unserem kleinen Underground-Online-Magazin auch so gemacht, weil es einfach Sinn ergibt. Ne? Aber wie gesagt, Bewertungen sind ja eher so ein Ding für sich. Und aber da finde ich eine Bewertung bis 10 schon sinniger, als die irgendwie willkürlich bei 7 festzulegen. Man könnte auch einfach Pommesgabeln geben oder weiß der Henker. Ne?
Ja,
im Prinzip spielt es auch keine Rolle.
Ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Fan von so feinen, granularen Bewertungen, ne? Also ich finde 10 ist da schon, ne? Also ich meine, wenn du noch an die Games-Zeitschriften denkst, ne? So, also Computerspielzeitschriften, die dann irgendwie so Wertungen bis 100 hatten, ne? Und jetzt ja, erklär mir doch mal, ne? Was jetzt ein Spiel von einer 96 auf eine 97 bringt, so. Also, das ist ja irgendwie Prinzip, auch richtig Quatsch.
Prinzip ist es ja auch fast die gleiche Skala, ne? Ob ich jetzt sage, ich bewerte bis 10 oder bis 100, ne? Da finde ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied. Du kannst natürlich andere Maßstäbe anlegen, und du kannst, also ein Spiel ist ja auch nicht gleich einer Platte. Ne, da kannst du ja andere Kriterien anlegen. Es gibt da sehr objektive Bewertungsmaßstäbe, die du beim Spiel heranziehen kannst, wie Grafik. So, ich meine, ist das jetzt wichtig oder nicht? Aber du kannst natürlich auf einem gewissen Level die Grafik bewerten. Ne, wie realistisch ist die, wenn es ein Spiel sein soll? Was eine realistische Grafik ab? Wie gut ist der Soundtrack? Da bist natürlich wieder eine Musik drin, die du irgendwie subjektiv bewerten musst. Spielspaß. Ja, ich meine, du kommst ja nicht so ganz aus der subjektiven Geschichte raus. Aber ich glaube, das ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ob du jetzt ein Spiel bewertest oder ob du eine Platte bewerten musst, weil beides kann Kunst sein. Also eine Platte ist auf jeden Fall Kunst, ne? Aber ich glaube, man könnte ein Spiel auch gewissermaßen so verstehen, weil ja auch Herzblut der Entwickler drin steckt. Und es hat gewisse Analogien, aber nicht in Gänze. Und ich glaube, es ist was anderes, ob du als Rezensent ein Spiel bewertest oder eine Platte.
Ja, gut, das auf jeden Fall. Und ich finde auch irgendwie, dass man durchaus auch irgendwie unterschiedliche Bereiche bewerten kann, ne? Also du hast gerade schon gesagt, irgendwie Grafik, Spielspaß, also das könnte man ja durchaus auch bei Musik machen, ne? Man könnte ja durchaus irgendwie die Produktionsqualität von den Lyrics und die wiederum von, was weiß ich, den, ja, keine Ahnung, von der Musik halt irgendwie trennen oder so. Es wäre halt ein bisschen Quatsch und wahrscheinlich auch, also was bringt's dir, ne? Also dann schreibst du es halt einfach in den Text rein, dann sagst du irgendwie, naja, die Produktion ist eher so mittel. Aber
ja, ich meine, da hat Jens ja auch ein paar interessante Sachen zugesagt, die sind sicher nicht ganz von der Hand zu weisen. Das ist halt, ja, keine Ahnung, ist so ein bisschen die Gretchenfrage, ne? Aber ohne Bewertung wird auch langweilig. Ich meine, du kaufst auch so eine Zeitschrift zu gucken, weil Platte des Monats geworden ist. Nicht nur, aber es ist ja irgendwie auch ein nettes Spiel, was man mitspielen kann. Und so ganz fernab ist man ja auch nicht, ne? Wenn mehrere Zeitschriften, sag ich mal, eine Platte abfeiern aufgrund gewisser Kriterien, kann man vielleicht wirklich von einer sehr guten Platte reden. Das heißt nicht, dass der Rest halt Schrott ist, der es da halt nicht geschafft hat, ne? Aber so, wenn die neue Guardian halt mal auf drei Zeitschriften Platte des Monats wird, wird die wohl irgendwie gut sein, ne?
Ja, und also ich muss auch sagen, also die sind ja, was die 10 Punkte angeht, sind die ja auch sehr zurückhaltend. Also ne, häufig hast du ja eine Platte des Monats, die dann mit 8 Punkten oder 8,5 oder so Platte des Monats wird und ja, häufig auch mit 9, aber naja, es ist jetzt nicht so, dass das immer die 10-Punkte-Treffer sind. Ne?
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jemals in meiner Zeit, ich hatte ja auch mal für ein anderes Underground-Magazin in Österreich geschrieben, eine Zeit lang. Ich glaube, ich habe Zeit meines Lebens noch nie einer Platte 10 Punkte gegeben. Das war für mich immer so ein bisschen so die Einstellung, das perfekte Album, was ich wahrscheinlich nie hören werde. So, keine Ahnung,
also das ist immer
so
mein Kriterium. Das gibt's in der Card schon mal, ne?
Ja.
Ja, das kommt schon mal vor, aber das ist äußerst selten. Also 9 Punkte ist eigentlich schon, also wenn du das hast, dann bist du schon wirklich echt richtig gut bewertet. So.
Ja, da finde ich auch, dann meistens besser geht's dann schon gar nicht mehr, ne? Weil der Rest ist dann ja wirklich nur noch in Nuancen zu finden, ob du da jetzt nochmal ein paar Punkte mehr gegeben hättest. Aber ja, das ist halt Kunst und Geschmack und das ist halt schwierig mit Bewertung. Ne? Das kann nie ganz fair und objektiv sein. Aber ohne, wie gesagt, wäre es halt langweilig.
Ja, ja, lass uns mal, was das Thema angeht, so langsam zum Ende kommen, weil wir haben ja gleich noch ein anderes Teilthema und noch ein langes Interview, was wir euch gleich hier zwischenschieben werden mit dem Jens Peters aus der Rockhard-Redaktion. Aber eine Sache, die muss ich noch ganz kurz loswerden, und zwar, ich hatte heute so ein bisschen gelesen, also so ein bisschen den Wikipedia-Artikel über die Zeitschrift gelesen und ein kleiner Fun-Fact, und zwar in dem Musikvideo wie hieß er, der Song von Beastie Boys hier, Fight for Your Right to Party. Da taucht tatsächlich ein Rockhard-Shirt drin auf und außerdem noch ein Slayer-Shirt und ein AC/DC-Shirt, die beide witzigerweise von Rick Rubin getragen werden. Fand ich irgendwie ganz lustig. Also auf jeden Fall, da sind die schon früh zu Ehren gekommen. Ne? So. Ja, ich habe es gerade schon angedeutet. Ihr hört jetzt gleich ein kleines Interview, während wir Pipi machen gehen oder so. Und danach hören wir uns wieder und reden dann übers Festival, würde ich sagen.
Ja, klingt nach einem Plan.
Ja, hallo Jens. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir solo hier ein bisschen zu plaudern. Ja, normalerweise wäre ja der Mattes auch dabei, der schafft es heute leider nicht. Aber ich muss zugeben, ich bin ein klein wenig nervös. Ich meine, wir kennen uns schon ein bisschen, aber in dem Kontext jetzt hier interviewt ja wirklich der absolute Amateur den Profi, will ich mal behaupten. Und das bringt mich auch tatsächlich schon so direkt zu dem ersten Thema. Du bist ja so grundlegend, du bist erstmal Musiker, also genauer, du bist Sänger in einer Band und du bist halt Redakteur beim Rockhard-Magazin. Mhm.
Ja,
und
genau.
Da ist das ja praktisch dein täglich Brot. Wie lange bist du da jetzt schon bei der Rockhard?
Seit, boah, lass mich nicht lügen, 2007 oder 2008. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich meine, es wäre 2008 gewesen.
Das sagt zumindest die Homepage.
Ja, wenn die Homepage das sagt, dann wird es stimmen. Genau, ja, ich habe damals studiert in Bochum. Ich habe Medienwissenschaften und Geschichte studiert und brauchte ein Praktikum und kannte die Rockhardler halt alle schon, oder nicht alle, aber einige schon durch meinen Nebenjob in der Bochumer Matrix. Ich habe damals da als Lichttechniker gearbeitet und es gab damals noch die Rockhard Nights in der Bochumer Matrix. Das war so eine Nacht, wo Leute wie Frank Albrecht, Götz damals, Jenny Rönnebeck und so halt als DJs dann da waren und ich habe die Lichtshows dazu gemacht. Und habe die da dann erstmal nicht so kennengelernt, hatte natürlich gar nicht, kannte vorher das Heft und habe das regelmäßig auch schon gelesen und dann aber erstmal so persönlichen Kontakt gehabt. Und habe dann mit meiner damaligen Band, Leatory, kennt kein Schwein, ist auch okay so, habe ich regelmäßig mit einer anderen Band aus Herne zusammengespielt. Nomad Soul hießen die. Und irgendwann sind
Ach,
Nomad
cool.
Soul im Studio. Ach, kennst du? Okay.
Die kenne ich tatsächlich. Bei dem Gitarristen von denen habe ich mit meiner Band damals das Album aufgenommen.
Ach, beim Michael?
Ja, richtig. Ja, super. Album. Ich schmeichel uns selber. Wir haben nur eine EP aufgenommen, aber Aha. Die haben wir bei ihm aufgenommen damals.
Genau, und die hatten mich gefragt, ob ich im Studio mal vorbeischauen wollen würde, um ein paar Background-Vocals einzusingen. So, und habe das dann gemacht und habe da den Sascha Niroba kennengelernt an dem Tag, der auch da war, um ein paar Background-Vocals beizusteuern. Und der sagte mir, er wird beim Rockhard arbeiten. Ich sage, ach, was ein lustiger Zufall, ne? Und er wäre für die Betreuung von Praktikanten zuständig, da unter anderem und für die Online-Redaktion. Und sagte, wenn ich mal einen Praktikumsplatz brauchte, weil ich erzählte ihm, ich studiere Medienwissenschaften und Geschichte, ne? Sagte, oh, du brauchst ja bestimmt mal ein Praktikum, melde dich doch einfach mal, wenn es soweit ist. Kleiner Sprung, ja, in die Zukunft. Ich hatte nicht die Kurse bekommen, die ich haben wollte an der Uni und brauchte aber sowieso noch ein Praktikum. Ne? Und habe dann den Sascha angerufen und habe gesagt, hör mal, jetzt ist es soweit, ich könnte eins brauchen. Und er sagte, ja, wann denn? Ich sage, ja, ab nächster Woche. Er sagte, ja, dann schick mal eine Bewerbung und komm vorbei. Das habe ich gemacht. Die Bewerbung war wohl offensichtlich zumindest keine Vollkatastrophe und mein erster Auftritt bei diesem Bewerbungsgespräch auch nicht. Ja, und dann habe ich mein Praktikum gemacht und dann bin ich nie wieder gegangen.
Das ist bei der Rockhard gar nicht so selten, habe ich den Eindruck. Ne? Viele von deinen Kollegen sind, glaube ich, über die Schiene oder zumindest einige, ne? Sind
ja, reingerutscht. Ja. Das kommt durchaus vor, genau. Also eigentlich die ganze jüngere Besetzung, sage ich mal. Ne? Also Ronny war ehemaliger Praktikant, Alex war Alex ehemalige auch, Praktikantin, ja. Mandy, Simon, unser neuester Teamzugang, alles ehemalige Praktikanten.
Das ist schon cool, finde ich. Also das ist echt eine coole Sache, dass das so läuft dann bei euch. Das
genau, ne, ist alles, ne, ist natürlich jetzt nicht die Garantie, dass wir jeden Praktikanten dann anschließend ins Team übernehmen. Das dann muss schon Zeit und alles andere halt passen. Aber damals war es so, und zwar war es so, dass die vorrangig jemanden suchten, der damals die Games-Seite, die wir noch im Heft hatten 2008, die halt
stimmt,
so ein bisschen
betreut. Ich mich auch noch.
Ne? Ja. Genau, und weil ich halt auch totaler Nerd bin und Videospieler und so, bot sich das so an. Und dann kam so eins zum anderen und ich habe das erst freiberuflich gemacht. Und dann wurde es immer mehr und immer mehr und habe nebenbei noch studiert. Ne? Und irgendwann war es dann so, dass ich gesagt habe, Leute, ich bin jetzt quasi eh schon in Vollzeit hier. Wie wäre es denn, wenn wir das jetzt mal hier dingfest machen? Ja, und so kam es. Und seitdem bin ich fest dabei. Genau.
Da bist du auch schon 15 Jahre jetzt dabei, ne?
15 Jahre, ja. Echt lange.
Und Ronny ist, glaube ich, ähnlich lang. Ne? Also ihr seid immer so, für mich seid ihr immer so die Neun.
Ronny ist ein Jahr länger als ich dabei.
Ja, tatsächlich. Okay. Mm, ja. Ist ein bisschen übertrieben. Also ich lese die Rockhard selber so seit 2003, 2004 oder so. Also kannte die durchaus ohne dich schon. So, aber ja. Ich meine, klar, wer kannte die nicht? Ne? Ja. Dazu mal eine Frage. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da so drüber redet, aber wenn du 2008 eingestiegen bist, dann hast du ja damals auch den Abgang von Götz und einigen deiner Kollegen mitgekriegt. wie war da so deine Wahrnehmung? Du warst ja immer noch schon ein paar Tage dabei zu dem Zeitpunkt, ne?
Genau, das war 2014, glaube ich, ne? Also da war ich schon 6 Jahre dabei, war schon ein richtiges Redaktionsmitglied. Naja, wie war meine Wahrnehmung? Also in allererster Linie war meine Wahrnehmung, dass das Sachen sind, die über meiner Gehaltsklasse sind, ne? Also ich meine, das sind liebe Kollegen von mir gewesen, mit denen ich Tür an Tür gesessen und tagtäglich zusammengearbeitet habe, ne? Und das wird sicherlich alles seine Gründe gehabt haben damals, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber ich habe da jetzt nicht den mega Einblick drin. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt auch so lange her. Das sind fast 10 Jahre. Ne? Ja. Das ist.
Hattet ihr da irgendwie Angst um Festival oder Zeitschrift oder so? Oder war das mehr so, wird schon irgendwie weitergehen?
Kann ich jetzt wirklich nur für mich sprechen? Nee, hatte ich nicht. Ne? Ich habe das damals schon sehr so betrachtet wie eine Band und der Frontmann trennen sich, wenn du den musikalischen Vergleich haben möchtest, ne? Und vielleicht hast du am Ende 2 coole Bands, die dabei rauskommen, weißt du?
Ne? Ja, du bist aber diplomatisch, den Death Forever ist die 2. coole Band. Nein, alles cool. Ist ja auch gut, was die machen, ist ja keine Frage. Also, was mich tatsächlich mal so ein bisschen interessieren würde, du bist ja dann auch vergleichsweise jung da reingekommen, ne, in diesen ganzen Metal-Zirkus, sag ich mal. Und du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, dass du schon eine Band hattest vorher. Also du hattest ja deine Fühler schon in Richtung Szene ausgestreckt, sag ich mal, ne? Ja. Hattest du so vielleicht sogar in der Anfangszeit, als du angefangen hast als Redakteur bei der Rockhard, irgendwie so eine Art Schlüsselerlebnis? Also hast du mal irgendwie einen Musiker getroffen, der dir so in Erinnerung geblieben ist, wo du vorher gedacht hättest, oh mein Gott, wenn ich den sehe, dann kriege ich kein Wort raus oder sowas? Wahrscheinlich mehr als einmal, lass mich raten.
Nee, eigentlich gar nicht. Das liegt aber daran, dass ich halt, wie gesagt, vorher schon jahrelang als Beleuchter, als Lichttechniker in der Matrix aktiv war und nicht nur Disco-Lichtshows gemacht habe, sondern auch Konzertlichtshows jahrelang und schon allein deshalb halt auch wirklich schon zahlreiche Musiker getroffen hatte. Ne? Also das Treffen von Leuten, die ich als cool empfand und deren Musik ich schon seit Jahren oder Jahrzehnten von mir aus auch zu dem Zeitpunkt hörte, naja, wobei, ja, Jahre. War nicht so erst für mich. Genau, ne? Also korrekt. Ne? Also du sagtest gerade, ich wäre relativ jung eingestiegen. Das muss man auch ein bisschen relativieren. 2008 war ich 27, also auch nicht mehr so ganz frisch von der Straße weg. Ne? Hatte schon eine Ausbildung absolviert, hatte angefangen zu studieren und hatte zusätzlich diesen Nebenjob. Hatte auch meine eigene Radiosendung damals schon, ne? Die so ein bisschen Metal und Gaming verbunden hat. Das war ein Internetradio damals, das habe ich 5 Jahre lang gemacht. Und hatte schon so ein bisschen Erfahrung und auch im Umgang mit Musikern. Von daher, nee, hatte ich eigentlich nie so die Situation, wo ich bis heute eigentlich sehr glücklich drüber bin, ist, dass niemand von den Musikern, die ich selbst cool finde, sich dann so im Interview oder im Gespräch als komplett Arsch oder so herausgestellt hat. Ne?
Also weißt du, was ich meine? Ich tatsächlich auch gleich gefragt als nächstes, genau, ob es irgendwie so Helden gibt, die man dann entzaubert.
Die sich demontiert haben. Nee. Also ja. Das lustigste Interview war tatsächlich mit dem Drummer von Aerosmith zu der DVD Rock for the Rising Sun. Und er, ja, also es war ein Interview zum Veröffentlichung dieser DVD und alles vorangekündigt durch den Promoter und so und eingestielt und haben wir das gemacht per Telefon und er hatte ganz offensichtlich keine Ahnung, dass diese DVD erschienen war und auch nicht mal mehr so richtig, dass die überhaupt entstanden war. Okay. Sehr lustig, ist nachzulesen bis heute in unserem Online-Archiv. Das war, also würde ich sagen, mit Abstand das lustigste Interview. Und das bizarrste vielleicht auch.
Profis am Werk.
Ja, genau. Ne? Aber ansonsten, nö. Also so richtig Angst. Bei Alice Cooper wäre ich mal fast umgekippt. Da stand ich allerdings hinter der Kamera. Conny hat das Interview geführt. Ich stand hinter der Kamera. Das hatte aber, da ging es mir einfach nicht gut. An dem Tag hatte ich Kreislauf.
Das und Alice Cooper hat gedacht, da ist der kleine Fanboy.
Ja, Alice Cooper dachte wahrscheinlich, er wäre in so einer Wayne's World-Situation, als ich dann mal kurz so abwinkte und sagte, hör mal, wir müssen mal gerade eine Pause machen, mein Bildrand zieht sich hier schwarz zu.
Der hat, glaube ich, in Metal Headbangers Journey in dem Film hat er auch irgendwie sowas gesagt, dass er sich immer über diese ganzen Black Metaller so ein bisschen lustig macht, die dann irgendwie so hart machen und wenn sie ihn dann treffen, ah, Mr. Cooper,
wir sind unwürdig.
Ja, genau.
Ja, nö, ansonsten kann ich nicht sagen, dass ich vor einem Interview schon mal wahnsinnig aufgeregt war, obwohl ich wirklich so über die Jahre ein paar Leute hatten, die als schwierige Gesprächspartner galten, zum Beispiel Blackie Lawless von Wasp. Da haben mir Kollegen jetzt nicht nur vom Rockhard, sondern auch andere Kollegen aus der Branche gesagt, oh, schwierig und so. Ich muss sagen, hat vom ersten Moment an geklickt, war ein super Gespräch und auch alle Interviews, die ich mit ihm danach noch geführt habe, waren super. Also, dass ich mal so ein richtiges Problem mit irgendwem gehabt hätte, könnte ich eigentlich nicht behaupten.
Das, also, wo du den gerade erwähnst, jetzt, ich bin mir gar nicht sicher, ob meine Erinnerung mich da trügt, aber gab es da nicht im Rahmen des Festivals mal irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten mit Wasp?
Ja,
Dass der Gig abgesagt wurde oder
gab's.
so,
Da war ich zwar auch
kurzfristig?
schon dabei. Nee, der wurde nicht abgesagt. Da gab es irgendwelche Animositäten backstage. Was da genau
Ah,
gelaufen
okay.
ist, kann ich aber ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das war noch so zu meinen Anfangszeiten und da war ich noch nicht so im Backstage-Geschehen involviert. Aber ich denke, das ist inzwischen auch Schnee von gestern, ehrlich gesagt.
Ja, ich erinnere mich nämlich noch dunkel dran, dass in der Nachberichterstattung bei euch dann da mehr oder weniger unverblümt drin stand, den wollen wir nie wieder sehen auf dem Festival.
Ja.
Also
Das
das
war
war
auf jeden
irgendwie.
Fall, das war ein paar Jahre vor der allerersten Wasp-Titelstory, die ich damals gemacht habe. Und ja, aber wie gesagt, Schnee von gestern, lange her.
Ja. Ja, so als Redakteur, was gefällt dir denn da so am meisten? So lieber Platten rezensieren, Interviews oder irgendwie auf Konzerten, Festivals berichten oder so, also davon berichten, nicht die
Boah, das
berichten.
kannst du so pauschal überhaupt nicht sagen. Das kommt also bei Plattenrezensionen natürlich komplett drauf an, wie ist die Platte, ne? Ich meine, ich bin ja nicht nur jemand, der Platten bespricht, sondern ich bin auch Soundcheck-Mitglied, ne? Soundcheck ist ja bei uns diese Richterskala, die wir haben, also dass die Festbesetzung sozusagen jeden Monat zwischen 40 und 50 Platten hört und dann eine Note drauf vergibt. Da sind natürlich auch Sachen dabei, die gefallen einem gar nicht, schon allein stilistisch nicht, ne? Und genau, Plattenbesprechungen gibt es Highlights und gibt es Lowlights, ne? Und genauso gibt es sie natürlich auch bei Konzerten und bei Festivals, ne? Es gibt Sachen, die machen unheimlich viel Spaß und es gibt Sachen, da denkt man vorher, die machen unheimlich viel Spaß und dann ist es doch eher so, ne? Und das Gleiche im Grunde genommen auch für Interviews. Jedes Interview ist eine kleine Überraschungstüte, ne? Und ja, am Ende kommt es halt sehr darauf an, wie bist du selbst drauf, wie ist dein Gesprächspartner drauf, wie ist er vorbereitet, siehe, ne? Aerosmith, wie bin ich selbst vorbereitet, ne? So Komplettreinfälle sind selten, aber natürlich ist jetzt nicht jedes Interview so locker und flockig und angenehm wie ein anderes. Dann
Ja.
vielleicht, ne? Also ich würde sagen, ich habe gar nicht die eine Lieblingstätigkeit. Ich mag den Mix, ne? Ich mag, dass man viel unterwegs ist, viele neue Eindrücke. Also klar, das mit dem viel unterwegs, das hat sich jetzt so im Zuge der Corona-Pandemie ein bisschen da zerschlagen. Also
Du
die
nimmst mir
paar
jede
Jahre
meiner
war ich.
Fragen vorweg. Ich wollte genau
Ja.
darauf gleich noch hinaus.
Ja, guck. Gut, dann halte ich an dieser Stelle die Klappe und lass dich
Nein,
fragen.
nein, nein. Das ist gut. Eigentlich ist es ja perfekt. Ich meine, du so, wenn du öfter Interviews führst, dann ja, ist doch eigentlich schön, wenn der Interviewpartner von sich aus viel von sich
Ja.
gibt und man gar nicht jedes Mal nachhaken muss nach jedem Thema. Ist
Ja,
doch eigentlich
geht mir aber
super.
ehrlich gesagt ganz, ganz oft ganz genauso wie dir. Ich habe mir 30 Fragen aufgeschrieben am Anfang und 25 davon beantwortet er schon von sich aus, so
Ja.
ungefähr, ne? Ja.
Eine
Gibt aber
Frage, die ich
solche und
mir.
solche. Gibt auch Interviewpartner, die fragst du eine ellenlange Frage und sie antworten mit
Mit
ja.
ja. Ja, das ist natürlich dann gruselig.
Ne? Genau.
Aber jetzt, wo du gerade sagtest, so zwischen 40 und 50 Platten im Soundcheck jeden Monat, jetzt mal Hand aufs Herz, die kannst du ja nicht alle dreimal hören, um dir dann fundiertes Urteil zu bilden. Ich meine, du musst ja zwischendurch auch nochmal irgendwie auf ein Konzert gehen und mal ein Foto machen und noch einen Bericht schreiben. Und dann hast du ja wahrscheinlich auch noch ein paar andere Tätigkeiten, die jetzt gar nicht so sehr in einer Zeitschrift auftauchen.
Nee, also ich höre die Platten, die ich selbst bespreche, die höre ich sehr intensiv, die höre ich auch nicht nur dreimal, die höre ich fünfmal oder sechsmal, wie es halt nötig ist, ne? Bis ich mir dann fundiertes Bild bilden kann. Und die Soundcheck-Sachen, die bemühe ich mich zumindest zweimal zu hören. Aber klar, das ist eine Zeitfrage, ne?
Klar.
Aber der Soundcheck ist ja nun mal auch nur, also im Grunde genommen, ich als Leser früher habe den Soundcheck immer so betrachtet, ich gucke, welcher Redakteur hat am ehesten meinen Geschmack, ne? und gucke dann in die Spalte, was hat der für Noten vergeben auf die Sachen. Ne? Das ist halt eher, also ich sehe den Soundcheck eher als eine Geschmackshilfe und eine Plattenkritik halt viel mehr in die Tiefe. Ne?
Und du hast ja auch Überschneidungen, ne? Also die Dinge, klar, die im Soundcheck auftauchen, sicher, werden ja auch rezensiert und dann.
Alle, ja, durch, ja, ausnahmslos, ne? Genau. Und die 5 oder 6 Platten, die ich im Monat bespreche, sind in der Regel auch Platten, die im Soundcheck auftauchen.
Ja. 5 oder 6 sind das nur. Ich habe immer so das Gefühl, ja gut, ihr habt viele zusätzliche Redakteure noch, die jetzt nicht zur Stammbesetzung gehören, die dann. Ja,
genau, freie Autoren, ne? Genau.
Ja. Weil das ist ja schon echt eine Macht, ne?
Ja, ja, du hast also es sind auch mal 7 oder 8, ne? Und dann kommen natürlich auch noch Demos dazu und dann kommen noch Mediensachen dazu, ne? Bücher und so. Also, aber irgendwo muss man natürlich die Sachen auch, ne, aufmerksam, wie du ja richtig sagst, hören, ne? Und wenn ich jetzt mehr als, sag ich mal, 6, 7, 8 Platten im Monat bespreche und jede davon geht eine Dreiviertelstunde und ich möchte jedes Mal 5-mal hören, dann bin ich aber schon ganz gut beschäftigt. Ne?
Ihr habt ja so eine Skala von 1 bis 10, ne? Ich glaube 0, habt ihr 0 auch drin? Ja, doch auch, ne?
Ein Ausnahmefällen, ne? Ja. Also, ja.
Und ich hatte jetzt just in der letzten Folge, da haben wir so ein bisschen über unser früheres Leben im Underground mit Mattes philosophiert und wir hatten selber mal so ein Online-Magazin und da hatten wir die gleiche Skala wie ihr. Also zugegeben auch abgeguckt und haben dann halt so diese kleineren Geschichten aus dem Ruhrgebiet meistens rezensiert. Und da haben wir uns überlegt, also eigentlich ist es ja für so Amateure wie uns zumindest super unfair, da irgendwie solche Schulnoten zu geben im Prinzip. Hast du da irgendwie so objektive oder möglichst objektive Maßstäbe oder ist das wirklich nur so reines Bauchgefühl, so gefällt mir nicht, gefällt mir ist 7+, gefällt mir nicht ist 4 und weniger oder so?
Da sind wir natürlich bei der ganz, ganz, ganz alten Frage, wie objektiv kann man Kunst bewerten, ne? Und wie sehr liegt das im Auge des Betrachters? Ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, ich würde überhaupt nichts mit Noten machen. Ich würde einen Text schreiben und keine Note drunter setzen. Aber es ist halt so, ne? Also das Magazin, bei dem ich arbeite, das ist halt so aufgebaut wie alle anderen Magazine in Deutschland auch, ne? Da gibt's nun mal Noten. So. Das ist ein etabliertes System, ne? Aber wenn ich selbst die Wahl hätte, ich würde keine Noten vergeben. Ich würde Texte schreiben. Und ich glaube, dass Rezensionen immer subjektiv sind. Ich kann objektiv sagen, die Produktion ist nicht gut. Ich kann objektiv sagen, oh, da hat die Band aber vergessen, den Klick aus dem Master zu nehmen. Ich kann objektiv sagen, den Klick der Sänger aus dem
Master, das passiert.
Ja, das ach, passiert. kleines Ratespiel. Kannst ja mal gucken, ob herauskriegst, wem es passiert ist.
Next Cemetery. Wollte ich gleich
nein. Auch mal. Nein. Genau, ne? Also ich kann objektiv bewerten, wie ist eine Produktion, ne? Wobei auch das ja Teil der Kunst sein kann, ne? Also eine Black Metal Band will ja nicht so sauber produzieren wie eine Power Metal Band, so. Ja. Ich kann bewerten, die Texte von mir aus, kann sagen, ne, oh, da hat jemand aber irgendwie überhaupt kein Englisch gekonnt und hat das komplett, ne? Oder ich kann bewerten, ob jemand seine Gitarre spielen kann oder so, ne? Aber das künstlerische Gesamtwerk wirklich, ne, mit einer Note zu bewerten, ist schwierig. Und ein Stück weit ist es immer mit Bauchgefühl, klar. Ne? Ja. Da wird ja aber, denke ich mal, niemand widersprechen,
der das macht. Also wir hatten es halt selber, also wir haben uns die alten Dinger von uns angeguckt und haben dann festgestellt, da würden wir heute ganz anders drüber urteilen und haben die damals dann so abgestraft teilweise.
Da kommt ja auch noch dazu, Langlebigkeit, ne? Es gibt Platten, die müssen, die hörst du ein Jahr lang irgendwie, ne? Und auf einmal macht's Klick, ne? Es gibt Sachen, die findest du beim ersten Mal total geil und findest du beim 10. Mal überhaupt nicht mehr geil, ne? Und andersrum gibt's irgendwie Alben, die entdeckst du erst nach einem Jahr oder nach 2 oder von mir aus auch nach 10, ne? Geht mir auch so. Ich entdecke immer noch fast jeden Tag irgendwo neue Musik. Zum Glück.
Sonst wäre es doch irgendwann langweilig, ne?
Genau.
Ja. Wir haben ja in den letzten 1,5 Jahren, vielleicht sind es sogar 2 eher gewesen, so ein bisschen was miteinander zu tun gehabt, so kleiner Transparenzhinweis. Ich habe ein bisschen für die Rockart nebenberuflich gearbeitet und da ging es um den Relaunch eurer Homepage. Die ist jetzt schon ein paar Wochen online. Wie ist es angegangen? Wie arbeitet sich damit?
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Also wir sind schon sehr zufrieden mit dem, was wir da geschafft haben. Ich denke, wir haben was auf die Beine gestellt, was so in der Form ziemlich einmalig ist, ohne mir oder uns jetzt hier zu sehr selbst auf die Schulter klopfen zu wollen. Ne, also ich glaube, wir haben da was sehr, was auf die Beine gestellt, was wirklich Hand und Fuß hat. Ne? Das ganze Review-Archiv online aus 40 Jahren Rockhard, wirklich viele, viele Stories online und es werden täglich mehr. Wir haben tolle Bandprofile, die es so in der Form mit Playlists und allem auch nicht unbedingt gibt, von der Redaktion kuratierten Playlists und kleinen Einführungstexten und halt auch Empfehlungen, welches Album ist das tollste und so, ne? Wie es jetzt auf Dauer von den Usern angenommen wird, wird sich zeigen. Ne? Das ist ja immer so, wenn man was Neues auf den Markt bringt.
Die Rockhard, die war ja, also zumindest für mein Empfinden, was so die, ich sag mal das böse Wort, neuen Medien angeht, eigentlich schon immer relativ früh dabei, wenn ich da so ganz weit zurückdenke. Ne? Es gab relativ früh eine Homepage, es gab schnell ein Forum, mit der App wart ihr schnell dabei, ne? Mhm. Und auch lange, gut, ich meine, es gibt ja jetzt auch eine neue Version von der App, die ja jetzt auch im Rahmen von dem Homepage-Relaunch mitgekommen ist, ne? Und was verfolgt die Rockhard dafür eine Strategie? Ist das so, also Print ist ja schon ewig tot gesagt, sag ich mal, ne? Ist das so ein bisschen jetzt so der Angriff auf die, aufs Internet sozusagen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das ist, wir machen weiter Print, ne? Die Frage stellt sich gar nicht. Wir bieten aber einfach alternative Leseformen an, ne? Also ich denke mal, dass doch jeder seine Musikkritiken, News und Interviews und so einfach so lesen können sollte, wie er oder sie es möchte, ne? Und je breiter man sich da aufstellt, desto besser, ne? Und das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt sagen, ja, demnächst gibt's aber kein Printmagazin mehr, wir machen nur noch online, ganz im Gegenteil, ne? Das ist nach wie vor und wird sicherlich auch bleiben ein wichtiges Standbein und halt auch was wir mit viel Herzblut verfolgen, ne? Also wer macht das? Ich bin ja selbst oldschool, was das angeht. Ich habe gern ein Heft in der Hand, ne? Und sitze abends auf der Couch und blätter da durch und, ne, und erfreue mich dran. Aber gleichzeitig, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder so, gucke ich mir halt auch gern Sachen auf dem iPad an oder lese am Bildschirm tagsüber oder so. Alles zu seiner Zeit. Das ist so ein bisschen wie Streaming, Vinyl, CD. Mhm. Ne? Also gibt eine Zeit für alles.
Channel sozusagen.
Genau, gibt eine Zeit für alles. Ne? Wenn ich abends auf der Couch sitze und ein Glas Wein trinke, ne, dann lege ich mir halt eine Schallplatte auf, ne, und bewusst Musik höre. Wenn ich irgendwie mit Kumpels zusammensitze am Samstagabend, ne, dann machen wir das vielleicht nicht unbedingt. Dann lassen wir vielleicht eher der Einfachheit halber eine CD laufen oder sogar eine Playlist.
Feiern, ne? Ne? Ja.
Genau. Ne?
Ja, alles also ich muss sagen, Zeit. Ihr habt ja jetzt diese R-Plus-Geschichten da drin, ne? Das ist ja, das sind ja im Prinzip Magazininhalte, die dann auch online verfügbar sind für teilweise nur für registrierte User, teilweise für Zahlende, ne? Da gibt es ja auch irgendwie so diverse Abstufungen drin, ne?
Ja.
Also ich habe das jetzt auch schon genutzt. Ich bin ja in den Genuss gekommen. Wurde mal wieder eingeladen von euch. Vielen Dank dafür. Ja. Auf jeden Fall. Teilweise finde ich es super spaßig, wenn man so hin und her wechselt. So, dann hat man die Rockhard irgendwie auf der Toilette liegen und sieht dann die Geschichte, die man irgendwie vormittags online in der Pause so durchgescrollt hat. Also
genau.
Das ist schon wirklich super. Also dass das auch so ohne Bruch irgendwie hin und her geht, das ist schon wirklich klasse. Das kann ich echt
genau, machen. Wobei wir online natürlich noch ein bisschen mehr machen. Ne? Also ich meine, das Heft hat eine begrenzte Seitenzahl. Das ist ja nun mal auch kein Geheimnis. Ne? Du kannst es nicht irgendwie bis ins Unendliche aufpumpen, sonst hättest du jeden Monat eine kleine Bibel da. Ne? Und es finden halt auch Themen, aber das ist auch seit jeher so, das ist keine Neuerung. Es finden Themen, die aus dem einen oder dem anderen Grund, sei es, dass ein Interview erst zu spät zugesagt wurde oder dass einfach das Heft schon voll war oder ne, dass sich irgendwie kurzfristig noch ein Thema aufgetan hat, das man vorher vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Ne? Und dann solche Sachen finden seit jeher bei uns auf der Homepage statt und das ist auch nach wie vor so. Ne? Also es gibt die Heftinhalte, die wir auch alle jetzt inzwischen online verfügbar machen. Es gibt gleichzeitig aber auch jede Menge exklusiven Content.
Ja, allein die News, ne, die ja einfach auch aufgrund ihrer Aktualität, ne, und also ihrer schieren Fülle, die kriegst du ja gar nicht im Heft untergebracht und vieles davon ist ja vielleicht auch einfach nur tagesaktuell, ne, und bis zum nächsten Heftrelease ist es dann auch schon wieder veraltet, ne.
Absolut, ja.
Ja. Ja, das freut mich, dass ihr da so gut mit klarkommt. Also mir gefällt es als Konsument auf jeden Fall auch super, kann ich nicht anders sagen. Ich würde mal so langsam gerne den Schwenk machen Richtung Rockhard Festival. Ist ja bald wieder soweit, ne? Ja. Also ist auch nicht ganz zufällig, dass wir jetzt die dieses Gespräch führen.
Ja, in einem Monat stehen wir alle im Amphitheater, ja.
Genau, mit einem schönen Bier in der Hand und freuen uns. Ja, das wird super. Mhm. Ich persönlich bin seit 2004 dabei und zwar ohne Unterbrechung, außer die aufgezwungene durch Corona. Wie sieht es bei dir aus?
Ich war seit dem ersten Rockhard Festival, also 2003 war ich dabei, da haben damals Blind Guardian und Saxon gespielt, das weiß ich noch ganz genau. Und Blind Guardian habe ich mir im strömenden Regen angeguckt. und 2004 habe ich, glaube ich, ich meine, es wäre 4 gewesen, es könnte auch 5 gewesen sein, müsste ich nachschauen, habe ich die einzige Pause eingelegt und ansonsten war ich jedes Jahr dabei, ja.
Also auch schon länger als du
bei der zuerst noch als Besucher natürlich, ne, und dann ein paar Jahre später halt erst als freier Mitarbeiter und dann ja seit Jahren jetzt halt auch Teil des Kernteams.
Ich habe mir 2004 Machine Head im strömenden Regen da angeguckt, das weiß ich auch noch ganz genau.
Dann war es 2004, war das Jahr, wo ich ausgesetzt habe tatsächlich, da war irgendwas anderes zu Pfingsten, ich weiß nicht mehr, was es war.
Ja, das war mein erstes. Ja, früher gab es immer noch so Konkurrenz aus Werden, Open Air in Essen und so, dass ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das war immer ein bisschen nervig, ja. Da muss man sich immer entscheiden. Aber bei mir zumindest hat das Rockhard Festival immer gewonnen. Ja, wie gefällt dir denn das diesjährige Billing? Jetzt darfst du mal ein bisschen Promosprech rauslassen oder auch gerne ehrlich sein.
Wie du nee, ich finde es tatsächlich super. Ich freue mich echt auf Bands wie Nestor zum Beispiel, habe ich selbst noch nie gesehen. Ich freue mich eigentlich auf jeden der drei Opener, habe ich total Bock drauf und ich freue mich auch auf das, was da hinten rauskommt. Ne, also es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, aber ich habe dieses Jahr ja gar nicht Blind Guardian oder dabei, ne? Aber du kannst ja auch nicht jedes Jahr Blind Guardian holen, so ist es normal. Ich glaube, dass wir am Ende des Tages da wirklich wieder ein sehr vielfältiges und stabiles Billing auf die Beine gestellt haben, ne? Das vielleicht, ja, ne, also diesmal kein Blind Guardian, diesmal kein Accept, aber ich meine, ne, Triptychon plays Celtic Frost, hey, schon ganz geil so als Headliner,
das,
ne?
Das haben wir auch schon als unser Highlight ausgemacht tatsächlich hier.
Ja. Aber es ist ja schon so. Testament auch eigentlich immer eine Bank, also zumindest immer, wenn ich sie gesehen habe, ne? Und Michael Schenker sicherlich auch, ne? Als absolute Legende, ne? Ich meine,
ihr habt allerdings ja tatsächlich so zumindest, was so die hinteren Positionen angeht, auch vieles da, was zum zweiten oder dritten Mal schon bei euch ist. Ne? Also Triptychon ist ja, okay, jetzt nicht als Celtic Frost, aber Celtic Frost hattet ihr auch schon da. Testament, Exodus waren schon da. Ja. Schenker weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Boah, da fragst du mich was. Aber ich meine, das liegt ja nun mal so ein bisschen in der Natur der Sache. Ne? Ich meine, wenn du ein Festival auf die Beine stellst, hast du erstmal ein bestimmtes Budget. So, ein Budget errechnet sich natürlich dadurch, wie viele Leute besuchen dein Festival. Und anders als ein Festival, das irgendwo auf einem großen Acker stattfindet, kann man bei uns auch nicht ewig anbauen und anbauen und anbauen. Die Kapazität ist dem Amphitheater.
So 5.000 oder 7 oder so, ne?
Genau. Das heißt, du hast ein klares Budget, mit dem du planen kannst und dementsprechend buchst du deine Bands, ne? Und ich meine, dass bei uns nicht AC/DC spielen werden, ne? Und oder von mir aus auch nur Nightwish in zu jetziger Größe oder so. Das sollte klar sein. Wir sind nicht das Wacken Open Air, ne? Wir sind nicht das Summer Breeze. Ne? Und natürlich arbeitet man mit dem, was man hat, und es muss realistisch bleiben. So. Und dementsprechend auch bei den ganz großen Festivals, auch bei dem Wacken, wiederholen sich die Bands. Ja, da ist es dann vielleicht zum dritten Mal Iron Maiden. Okay, aber es ist halt trotzdem
Amon Amarth jedes zweite Jahr.
Also du hast halt einen gewissen Pool an Headlinern. Da wächst mal einer raus oder es kommt mal einer nach. Ne? Also wir hatten Headliner, die inzwischen zu groß sind fürs Rockhard Festival, die wir in der Vergangenheit hatten. Ne? Und natürlich auch jede Menge Headliner, die nicht mehr existieren in der Form. Ne? Gleichzeitig kommen aber ja auch immer wieder Leute nach. Ne?
Wie läuft denn so die Billingfindung bei euch? Schmeißt ihr irgendwie eure Wünsche in den Hut und dann wird geguckt, was ist realistisch? Oder?
Genau, wir machen schon alle Vorschläge. Ne? Und dann gibt es im kleineren Kreis gibt's Festival-Meetings, auch mit unserem Partner, mit Continental Concerts zusammen. Ne? Und dann wird geguckt, was ist machbar. Ne? Und das ist nicht nur immer eine Frage des Budgets, sondern auch ganz klar eine Frage der Verfügbarkeit. Ne? Also ist eine Band gerade auf Tour zum Beispiel. Also wenn jetzt jemand auf US-Tour ist, dann steht er fürs Rockhard Festival nicht zur Verfügung, ne? Oder gerade in Australien ist oder gerade sein neues Album aufnimmt. Ne? Die Gründe können da wirklich vielfältig sein. So, und dann hast du einen Pool an Bands, auf die du dich geeinigt hast und die werden dann angefragt.
Und da kommt dann nachher dann Ja, also wahrscheinlich irgendwie eine Teilmenge von dem, was so genannt wurde, raus, vielleicht auch ein paar Sachen, die ihr
Genau.
nicht so auf dem Schirm habt, ne?
Genau,
Oder?
absolut, ne? Also wir sprechen da ein ganzes Jahr lang drüber, ne? Und es richtet sich natürlich dann auch immer, ne? Also fragst die ersten Sachen an, was wird dann davon bestätigt, dann guckst du, wie ist die Gewichtung, ne? Hast du jetzt nur Thrash-Bands, dann buchst du vielleicht was Melodischeres nach, ne? Hast du zu wenig Thrash, dann buchst du halt was in der Richtung nach, ne? Also es ist so, was wir am Anfang des Jahres in den Raum schmeißen, das ist mitunter meilenweit von dem entfernt, was am Ende dabei rauskommt, ne?
Ja, wie kommt ihr denn an die, ich sag mal, an die kleineren Positionen, also so die ersten, wo sich ja wahrscheinlich auch viele kleinere Bands echt die Finger nachlecken werden? Ist das über, wir schicken da mal ein Demo hin und hoffen, dass der Jens Gnade walten lässt und uns vorschlägt, oder?
Das ist tatsächlich genau, also im Grunde genommen genau das. Es gibt keine, also das Rockhard ist kein Bewerbungsfestival, ne? Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, wir schicken euch jetzt eine CD und bitte ladet uns doch ein oder so, sondern das ist tatsächlich alles handverlesen von der Redaktion, was wir cool finden oder auch nur einer von uns. Und genauso läuft es bei den kleineren Bands auch, ne? Und irgendwer schmeißt es in den Raum und dann sagen genug Leute, boah, ja, super, das machen wir und dann machen wir das.
Das heißt, die Initiative geht eigentlich immer von euch aus,
Ja,
sozusagen, ne?
absolut, von uns und Kontinente, genau.
Ja.
Ne?
Wenn ihr jetzt mal so monetäre Gründe außer Acht lässt, was hättest du da mal wirklich richtig gerne, wenn du sagst, so Geld spielt keine Rolle? So, wo würdest du sagen, das will ich da unbedingt mal sehen?
Was hätte, also erstens mal aus den letzten Jahren wurden wirklich super, super viele Wünsche erfüllt, die ich geäußert hatte. Niflheim waren da im vergangenen Jahr war halt ein Herzenswunsch von mir. Lizzie Borden waren da, Skid Row waren da, das waren alles so Sachen, die ich mir gewünscht hatte. Ich hätte mir immer Twisted Sister gewünscht, das hat leider nicht sein sollen, aus diversen Gründen, ne? Inzwischen gibt es sie ja nun mal leider nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir Motley Crue wünschen wollen würde.
Ja, das ist so deins, ne? Das sind
Genau,
so deine Helden, ne?
es ist total meins, ne? Ich war damals auch in den Staaten für die Abschiedskonzerte und so und fand es auch alles total super und gehe jetzt auch hin, wenn sie in Mönchengladbach spielen, aber ich bin mir nicht sicher, da bin ich nicht objektiv genug, was das angeht, ne? Also
Befürchtest du da so einen Wasp-Moment oder sowas, oder?
nee, ich glaube, da stehe ich dann vor der Bühne und feiere das und
Ach so.
möglicherweise treffe ich da aber dann nicht den Geschmack des Publikums durch, ne? Das ist
Ach ja, aber ihr seid da ja eigentlich schon immer, also ich sag mal, ihr kennt eure Leser und euer Publikum ja eigentlich ganz gut. Also man kriegt da ja vergleichsweise wenig negative Stimmen, was Billing und Durchführung und so angeht. Das
Ja,
ist ja
das stimmt,
zumindest das,
ja.
was man so im Forum auch liest und so, das ist ja eigentlich immer durchweg positiv, ne? Klar hast du immer Leute, die sagen, warum nicht das und warum nicht das? Klar, hätte ich mir da auch mal Nightwish gewünscht, was jetzt nun mal meine Band ist. So. Ja, aber ist auch klar, die ist halt einfach viel zu groß mittlerweile, ne?
Ja, inzwischen, ne? Aber ich meine, viele Bands, ne, die früher mal auf dem Rockhard Festival gespielt haben, du hast ja gerade selbst Machine,
Sabaton.
Sabaton, Machine Head, ne, und so weiter, das sind alles Bands, die sind einfach inzwischen zu groß, so ist es halt, ne?
Man muss ja mittlerweile wahrscheinlich sogar bei Orden Ogern schon überlegen, ne?
Das weiß ich nicht.
Ja,
Das.
also die werden wahrscheinlich nicht zu groß sein, aber die waren 2008 da und die haben ja seitdem wahnsinnige Schritte gemacht, ne?
Ja, klar, ne? Und gilt auch für viele andere Bands, ne? Und manche Bands werden größer und andere werden kleiner, ne? Und dann rückt vielleicht auch mal wieder was in den Rahmen des Möglichen, was vorher nicht möglich war, ne? Das ist ein komplett dynamischer Markt, von dem wir hier sprechen.
Ja, ich bereite mich auf jeden Fall jetzt noch bis Pfingsten, was übrigens der 26. Mai bis der 28. Mai ist, also 26. bis 28. Mai, findet das Festival statt. Ich bereite mich hart mit Exodus gerade vor. Ich muss zugeben, dass das eine Band ist, die immer komplett an mir vorbeigegangen ist. Und jetzt bin ich gerade dabei, mich da. Ich habe da so richtig Bock drauf. Die sind einfach richtig cool. Ich habe die immer nur mal so nebenbei gehört und jetzt dieses Jahr freue ich mich da mega.
Live eine totale Macht. Ich war vor ein paar Jahren, war ich unterwegs mit Exodus und Sodom für ein Tourtagebuch und ich bin gar nicht der ausgemachte Thrasher, ne, aber ich hatte da so echt mein Heidenspaß, ne? War schon sehr, sehr
Ja.
gut, ne?
Ja, du sagst es gerade, du bist nicht der ausgemachte Thrasher, du bist zumindest, was deine eigene musikalische Karriere angeht, eher der klassische Sänger, würde ich mal behaupten, oder tue ich dir da gerade Unrecht mit? Also mir kommt es zumindest so vor. Ich habe da immer, also Eric Adams jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber schon eher so diesen ganz klassischen Heavy Metal, wenn ich deine Band Next Cemetery höre.
Genau, also ich bin natürlich kein Ronnie James Dio, ich bin auch kein Eric Adams, ne? Ich mache das, was ich mache. Ich glaube, ich habe eine Stimme, die man wiedererkennt, ne? Aber ich bin meilenweit davon entfernt, irgendwie Vollprofi zu sein. Ne? Aber wir haben einfach Spaß an dem, was wir tun. Und das ist ja die Hauptsache am Ende. Ne?
Du hast gerade schon Sodom erwähnt. Ihr hattet ja bis vor nicht allzu langer Zeit auch den aktuellen Sodom-Gitarristen noch mit an Bord, den York. Ne?
Ja, korrekt. Und der war bei Next Cemetery, bevor er bei Sodom eingestiegen
ist. Ja, aber nicht viel, ne? Nicht viel,
ein paar Monate, ne? Ja, ein paar Monate, genau.
Ja, den York, den kenne ich auch noch von früher. Der hatte früher mal so ein Online-Magazin und der hat meine Band damals interviewt. Und da habe ich letztens hier im Podcast schon so ein bisschen rumgewitzelt. Ich rufe ihn an und sage, York, ich wollte mich revanchieren. Ich würde dich gerne interviewen.
Macht er aber bestimmt.
Jetzt dann halt als Sodom.
Ja, macht er bestimmt, habe ich keinen Zweifel dran.
Ich weiß, aber es wäre halt irgendwie schon ein Ungleichgewicht gegenüber einer kleinen Vorstadt-Thrash-Metal-Band. Und Konzeptor. Nein, natürlich und Sodom, klar. Ja, genau, also ich hatte gerade schon gesagt, also Next Cemetery ist deine Band, gibt es seit 2018 und ihr hattet jetzt auch gar nicht so viele Besetzungswechsel, ne? Außer York.
Nee, genau, ne? Also klar, also beziehungsweise Jein, hat sich natürlich erstmal ein bisschen was verändert, bis wir dann das erste Demo aufgenommen haben. Wir haben schon, ne, also wir hatten am Anfang einen Bassist, der aber wirklich auf überhaupt keinem Tonträger zu hören ist. Dann ist er irgendwann ausgestiegen. Dann haben wir einen anderen Bassisten an Bord gehabt, mit dem wir das Demo gemacht haben. Und dann den dritten Bassisten ist der jetzt immer noch dabei ist, der liebe Matt, mit dem wir jetzt das Album und auch das nächste Album gemacht haben. Ne? Genau, ne, also so Sachen. Vor der Demo-Phase hat sich schon ein bisschen das ein paar Mal gedreht, das Personalkarussell. Aber seit der Demo-Phase spielen wir bis jetzt auf den Ausstieg von York tatsächlich sehr, sehr stabil. Ja, das ist richtig.
Du hattest es vorhin schon angedeutet, aber Next Cemetery ist nicht deine erste Band. Erzähl doch mal was über deine Vorgeschichte, deine musikalische.
Ja, da hatte ich große Klappe. Das ist eigentlich die ganze Vorgeschichte. Meine erste Band war eine Leatory damals. Das war eine ehemalige Schülerband von meiner Schule, vom Lessing-Gymnasium in Bochum. Waren alles Kumpels von mir und ja, die haben Auftritte gespielt. Ich war oft dabei, habe oft so ein bisschen mich, ne, um alles Mögliche gekümmert im Vorfeld der Auftritte. Und der Gitarrist, das war mein Kumpel Alex, mit dem ich wirklich auch schon zur Grundschule gegangen bin und mit dem ich Tür an Tür lebte, also wir waren Nachbarn. Und irgendwann haben wir im Keller zusammengesessen und er war so, ja, wir lösen Leatory jetzt auf, weil Bundeswehr, Zivildienst und so weiter und so. Und irgendwie läuft auch alles nicht so richtig, wie wir uns das vorstellen. Und ich hatte große Klappe und habe gesagt, ja, aber wenn ihr irgendwie nach der Bundeswehr euch wieder zusammenfindet und einen Sänger braucht, dann sagt mal Bescheid. Ne? Dann, ich bin da. Ne? Noch nie ein Mikro in der Hand gehalten bis zu dem Zeitpunkt. Ne? Aber mit Hingabe unter der Dusche gesungen und im Kinderzimmer. So, und tatsächlich, ja, klingelte es anderthalb Jahre später an meiner Tür und besagter Alex sagte, ja, Junge, du hast versprochen, jetzt liefer mal. Ne? Und so kam ich wie die Jungfrau zum Kind, kam ich zur ersten Band und bin dann dahin und habe vorgesungen und ja, offensichtlich gefiel es denen irgendwie. Und ja, das haben wir dann über 10 Jahre lang gemacht. Ne? Es ist nie über lokale Bekanntheit und Demo-Status rausgekommen. Wir haben aber trotzdem viele Konzerte gespielt, viel in der Matrix, Matrix ist ein Bochumer Club. Viel in der Matrix, viel halt auf so kleineren Open Airs, auf dem Stil mit Stil haben wir mal gespielt und hatten aber nie.
Da habe ich euch sogar gesehen. Du wirst lachen, da habe ich euch gesehen. Ja, ich bin auf dem Stil mit Stil, bin ich seit ja auch so 2003 ungefähr auch ohne Unterbrechung und mache seit x Jahren da auch die Moderation, die Bandansage. Ich wollte doch tatsächlich gerade mal fragen, über welchen Zeitraum reden wir da so? Wann war das so?
Das hat angefangen, eingestiegen bin ich 2002, das war nach dem Zivildienst beziehungsweise Bund bei den Jungs. Und das letzte Konzert haben wir gespielt, ich glaube 2014, 15, sowas um den Dreh, müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht mehr auswendig. 14, meine ich, ist es aber gewesen. Und wir hatten eine mehrjährige Pause aber auch dazwischen, wo wir gar nicht gespielt haben. Ich habe dann ein paar Jahre noch bei einer anderen Band mitgemischt. Season of Flames hießen die. Das war so eine. Die
kenne ich auch. Ja. Epic. Die ganzen Lokaltruppen, Castrop Rock, so lässt grüßen. Ja.
Eine Epic Power Metal Band, ja. So genau. Aus auch aus dem Raum. Ne?
Und die Steam-Steel-Jungs, die hatten früher, die haben ja wirklich viel gemacht, so in den Nullerjahren, und die hatten dann unter anderem auch mal einen Sampler rausgebracht, und ich meine, da war auch was von Season of Flames drauf.
Das kann sein, wobei es aber keinen Tonträger von Season of Flames gibt, auf dem ich zu hören bin. Die haben ihr erstes Demo, haben sie noch ohne mich gemacht, und danach bin ich eingestiegen, dann haben wir ganz, ganz viele Shows gespielt, haben aber nie was aufgenommen, und dann hat sich das so aus Zeitgründen zerschlagen. Ja.
Ja,
mit Aleatory ging es dann irgendwann auch zu Ende, und dann habe ich ein paar Jahre überhaupt nichts gemacht, halt wie gesagt so von 2014 bis 2018, und irgendwann hat mich der Jörg angeschnackt und hat gesagt,
ach, das war seine Idee.
Das war seine Idee, genau, und sagte, hör mal, alter Schwertbruder hier, wir waren jetzt irgendwie so oft auf einer der örtlichen Metal-Partys hier auf der Blackout in Dortmund, und du singst mit voller Inbrust immer mit zu später Stunde, so, komm doch
da. Das ist die Geschichte im Weinkeller da?
Ja, genau.
Ja, da war ich auch ein paar Mal, als ich da noch gewohnt habe in Dortmund.
Komm doch mal zum Proberaum, und dann habe ich erst so, oh, ja, ach, weiß nicht, ne, und habe dann aber den Boris, unseren Gitarristen, auf dem Rockhard-Festival lustigerweise sogar kennengelernt, und irgendwann dann im Sommer nach ein Party war es soweit, dann bin ich da mal vorstellig geworden. Ja, und dann haben wir nach der ersten Probe entschieden, dass wir das weitermachen. Und da sind wir jetzt ein paar Jahre später mit dem nächsten Album in Startlöchern.
Ihr habt letztes Jahr ja auf dem Rockhard auch gespielt, ne?
Mhm, genau, ja.
Und ihr wart auf dem Wacken auch schon mal, ne? Oder?
Ja, auch letztes Jahr, ja.
Ach, das war auch letztes Jahr, okay. Mhm, ja, gut, genau. Ich meine, so viele Gelegenheiten gab es davor nicht, weil 2018 gegründet, dann gab es ja irgendwann ein bisschen Corona und so, ne? Und Ja, stimmt. Aber läuft, sagst du.
Läuft, ja. Wir können uns nicht beklagen. Dafür, dass Corona, also wir haben unser erstes Album, Born in a Coffin, haben wir mitten im ersten Pandemieherbst veröffentlicht, 2020.
Ne?
Was natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt eigentlich ist, um sowas an den Start zu bringen, weil wir konnten natürlich keine Konzerte spielen, wir konnten nicht touren, ne? Wir konnten noch nicht mal irgendwie eine Release-Show spielen oder so. Ja, trotzdem, ich meine, die Leute saßen zu Hause, und was haben sie gemacht? Neue Musik entdeckt. Und das kam uns ganz gut zugute in dem Fall. Ne? Und so hat es dann trotzdem irgendwie funktioniert.
Ihr habt da relativ hinten auf der Scheibe, auf der Born in a Coffin, habt ihr den Song Sisters of Metal. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen eure Hymne, oder?
Sisters of Battle, meinst du?
Ja, genau. Battle, sorry. Ja, genau. Sorry, Entschuldigung.
Alles gut. Also ist schon klar, ist schon auch live immer eine Granate. Viele sagen, The Night Falls Metal Dies ist tatsächlich so unsere Hymne. Das ist so ein Song vom Demo, ne, den wir auch noch immer sehr, sehr gern spielen. Genau, Sisters of Battle ist cool. Also ich mag die Nummer einfach total. Ich finde die unheimlich rund, ist ein bisschen länger, ein bisschen epischer.
Ja, sehr episch.
Genau, und mit dem Michael Koch an der Gitarre, also Michael Koch hat das Solo gespielt, das ist der ehemalige Gitarrist von Atlantian Codex. Von denen ich halt selbst super Fan bin und auch Matti super Fan ist und Jörg, ne? Und ja, wir hatten ihn angeschrieben, ich kenne ihn auch seit Jahren. Und er hat gesagt, klar, macht er, was uns natürlich sehr, sehr gefreut hat. Und er war ja auch auf dem Rockhard-Festival tatsächlich letztes Jahr live dabei bei der Nummer und hat mitgespielt.
Auch schon. Ihr hattet ja noch einen anderen Gastmusiker da drauf, den alten Gladbecker, ne? Den Bolton da.
Genau, den kenne ich natürlich durch Interviews seit Jahren, aber Boris, unser Boris, hat mit dem schon mal in einer Band gespielt.
In welcher Band?
Nee, nicht
also Grave. Grave Digger. Nee, schon sagen.
Genau, wie. Ich hoffe, ich. Fire Dogs müsste. Hieß es Fire Dogs? Ich muss nochmal nachschauen, aber es ist halt wirklich schon lange her. Ist vor meiner. Lange vor meiner Zeit, dass ich Boris auch nur kannte, gewesen. Die haben mal ein Album zusammen aufgenommen, ja, tatsächlich.
Ich habe gestern noch so überlegt, ob Chris Bolton da irgendwie groß Side-Projects gemacht hat, und jetzt kommst du mir damit. Ich war immer fest der Überzeugung, dass der Gravedigger lebt und atmet und sonst nichts anderes macht, aber ja gut, ja, also der als Gast ist der halt auch öfter mal zu sehen, ne? Der ist ja hier und da schon mal.
Genau, nee, aber der hat mal.
Fein für.
Also zumindest dieses eine Album mit dem Boris gemacht und noch ein paar Leuten. Dann hat er ja vor 2 Jahren noch so ein Side-Project-Ding mit Teilen von Gravedigger und noch ein paar anderen Leuten gemacht. Jetzt hat er sein Solo-Album gemacht. Also eigentlich ist er sehr nebenbei auch sehr umtriebig immer mal wieder.
Ist voll an mir vorbeigegangen, obwohl, also ich komme halt ursprünglich aus Gladbeck, deswegen war das immer so die Band, wo ich immer so, wenn ich den Namen irgendwo lese, dann werde ich immer so ein bisschen hellhörig. Ne? Ich weiß, dass er da schon längst keinen Bezug mehr zu hat und seit 1000 Jahren in Köln lebt und so, aber ja, trotzdem. Ne?
Aber also, eine geile Homestory über Gladbeck habe ich mit ihm gemacht. So, ne?
Also, habe ich gelesen, ja.
Ja.
Ja. Finde ich auch ganz schön. Ihr hattet ja jetzt auch hier Gelsenkirchen letztens mit Angel Ripper, ne? Da habe ich auch eine ganze Zeit gewohnt und das ist immer ganz nett, so wenn man dann auch wirklich weiß, wovon die Leute reden. Das ist dann irgendwie immer schöner, als wenn es dann irgendwie um Frankfurt geht oder so.
War auch schön. Ich komme ja aus Bochum und habe ja Axel Rudi Pell mal zum Thema Bochum.
Genau, das hatte ich auch, ja.
Klar.
Ja, bei der ja nur voll des Lobes war, ne, während ja hier Angel Ripper eher Gelsenkirchen nicht ganz so pralle dargestellt hat, ne? Also schon mehr so, hier will ich sterben, aber. Also gab es ja auch ein bisschen Kritik in den Leserbriefen.
Ja, klar, die gab es, ja.
Naja. Ja, kommen wir mal zurück zu Next Cemetery. Ja, du hast vorhin schon angedeutet, ihr hattet Behind the Mask als Single mit dem anderen Song Friday 13th vor nicht allzu langer Zeit, also letztes Jahr zwar, aber es ist noch nicht so wirklich herausgebracht.
Zum Rockhard Festival, genau, ja.
Da muss ich erstmal meckern, die kriegt man online überhaupt nicht. Die, wo kann ich die denn bestellen?
Auf unserer Bandcamp-Seite zum Beispiel.
Ja, aber auch nur da, ne, oder? Also irgendwie so im Streaming oder so kriege ich die nicht, ne?
Nee, genau. Und das ist auch gewollt so. Das haben wir mit den Singles bis jetzt. Wir haben noch eine zweite Single vor einer Weile veröffentlicht. The Night Falls Metal Dies mit der B-Seite Pain and Pleasure. Und das haben wir bewusst so gehalten, dass diese Singles halt ein physisches Produkt sind.
Jetzt muss ich mich mal gerade einschleimen. Ich habe mir euer Album heute physisch bestellt und ihr seid tatsächlich... Das ist jetzt wirklich ungelogen, die erste Vinylscheibe, die ich mir seit 20 Jahren hole.
Also gute Wahl.
Ich habe nicht mal einen Plattenspieler. Der ist im Moment noch bei meinen Eltern. Den muss ich irgendwann mal abholen, wenn ich da mal hinkomme. Mhm. Und ich hatte früher mal so Nightwish Picture LPs. Die habe ich dann aber verkauft, weil die so massiv im Wert gestiegen sind. Da konnte ich nicht Nein sagen.
Mhm. Ja, okay, verstehe.
Und habe ich dann auf eine CD-Sammlung versteift. Aber ich wollte jetzt tatsächlich mal wieder in das Vinyl-Game einsteigen. Und ihr seid da. Da seid ihr quasi die Opener, wenn man so will.
Geil, ja, freut mich. Das, das ist doch... Schön, ja, kann man nicht anders sagen. Danke sehr. Ja,
und vor allen Dingen auch zu einem fairen Preis, irgendwie 17 Euro oder so. Hat die.
Bandcamp oder wo hast
du es bestellt? Nee, die habe ich bei Amazon bestellt, tatsächlich. Ja. Wann können wir denn mit neuem Output von euch rechnen? Album?
Am 27. Oktober ist der angepeilte Release-Termin dieses Jahres. Wir waren letzte und vorletzte Woche im Studio. Das Ding ist fertig, so frisch. Wird gerade gemischt und gemastert, genau. Und dann geht es ins Presswerk und so das Presswerk will und ich denke aber, da spricht nichts gegen, haben wir am 27. Oktober eine neue Platte vorliegen.
Ist das so bewusst so Richtung Jahresende so oder ist das einfach, weil eher ist nicht machbar? Ist
bewusst, also wir haben über den Termin schon letztes Jahr gesprochen, dass tatsächlich der 27. ist eine bewusste Entscheidung, dass der Termin, der am nächsten an Halloween dran ist.
Okay.
Und du hast ja gerade schon gesagt, Behind the Mask, Single letztes Jahr, der steht auch auf dem Album, allerdings in neuer Fassung, haben wir neu aufgenommen dafür und dreht sich ja um genau dieses Thema Halloween, Freitag der 13. Okay. und so weiter. Ne?
Darum wird es gehen. Ich wollte vorhin noch sagen, ihr habt hier mit Castle of Fear, da habt ihr über diesen, wie hieß der, Holmes oder so, ne? Diese Serie,
H.H. Holmes, ja.
Ne? Ja. Ihr habt mir so einen scheiß Ohrwurm mit eingepflanzt jetzt die Tage und dann rennt man die ganze Zeit durch die Gegend, hat diesen Ohrwurm im Kopf und muss die ganze Zeit über diesen fiesen Typen nachdenken. Das ist nicht schön.
Ja, das stimmt. Ja, ne, also wie eigentlich alle Sachen oder alle Songs auf dem ersten Album ging es da einfach um eine gute Geschichte. Ne? Das sind also die Themen, die ich in den Texten anspreche, sind alles Sachen, die einfach irgendwo bei mir hängen geblieben sind. Ne? Das ist teilweise furchtbar nerdiger Kram. Ne? Zum Beispiel King of the Dead geht um World of Warcraft, um Prinz Arthas, der dann zum König wird. Ne?
Ich habe es geahnt, als ich die Lyrics gehört habe. Genau, ich war mir nicht sicher, ob es um Game of Thrones geht oder um Warcraft.
Ja, das ist bewusst so ein bisschen schwammig gehalten alles. Ne? Also Castle of Fear ist H.H. Holmes, ne? Sisters of Battle, was du vorhin angesprochen hast. Da geht es um die Belagerung von Jerusalem. Im Jahr, lass mich nicht lügen, 1193 oder so.
Das war einer der ersten Kreuzzüge, ne?
Ja, nicht ganz, aber also die Stadt wurde damals von den Christen gehalten und der Anführer der gegnerischen Truppen hat er eigentlich ein ganz gutes Spiel gespielt und hat nämlich das Kreuzzugsheer aus der Stadt rausgelockt, hat die einfach mal irgendwie ein paar Tage durch die Wüste im Schlepptau geführt, immer schön hinter sich her, und als sie dann hinreichend erschöpft waren, hat er sie alle kalt gemacht und ist dann zurück nach Jerusalem, ne, und hat gesagt so, eure Soldaten, die liegen alle da draußen im Dreck, jetzt geht mal schön die Stadt her. Und die verbliebenen Bewohner der Stadt, vorrangig Alte, Frauen und Kranke, haben gesagt, nö, gibt's nicht, Edge-Badge, hol sie dir doch, unsere Stadt. Und haben die tatsächlich verteidigt, mehrere Tage lang. Und deshalb halt Sisters of Battle, ne?
Ich habe euch so ein bisschen Manowar-mäßig unterstellt, dass das mehr so ein Brothers of Metal-Ding irgendwie wird. Und aber krass, dass da so ein historischer Bezug ist. Den hätte ich jetzt tatsächlich so nicht entdeckt.
Ja, also, ne, genau. Also es gibt historische Bezüge teilweise, es gibt furchtbaren Nerdkram auf der Platte und es gibt einfach auch Heavy-Metal-Spaß. Und beim zweiten Album wird es ein bisschen anders sein. Da drehen sich alle Texte ums Thema Filme im Grunde genommen. Das ist so ein bisschen der Pandemie geschuldet und dem Eskapismus, den man da ja doch dringend brauchte. Das ist also textlich ein weniger, ja, ich sag jetzt mal schweres oder realitätsbezogenes Album, sondern es dreht sich einfach, ja, um Filme, die, auf die wir stehen, mit denen wir groß geworden sind. Und da zählt halt auch Freitag der 13. zu.
Und du bist also der Main-Texter sozusagen.
Ja, genau.
Und darüber gibt es ja vermutlich auch so ein bisschen das Thema vor, oder entscheidet ihr das mehr oder weniger demokratisch, dass ihr sagt, wir wollen über Filme reden und dann sagst du, alles klar, ich habe da ein paar Ideen, ich schreibe mal ein paar Texte? Oder?
Diesmal haben wir es tatsächlich vorher abgesprochen, ne? Das ist halt, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt ein komplettes Album übers Thema Filme, ne? Und dann war die Sache klar. Letztes Mal habe ich einfach drauf losgeschrieben. Was auch immer mir in den Sinn gekommen ist, ist auf der Platte gelandet.
Ist ja beim ersten Album wahrscheinlich auch häufiger so, ne?
Wird sicherlich in Zukunft auch wieder so sein. Ich glaube nicht, dass wir das Thema textliches Konzept demnächst nochmal angehen. Weil ehrlich gesagt, das war schon, ne? Also man packt sich schon in ein engeres Korsett, als wenn man einfach, ne, einen bunten Strauß an Themen. Ne? Das ist anstrengender gewesen, hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, cool. Ich soll dir vom Mattes ausrichten, dass er eure Artwork so mega geil findet, also sowohl von der Platte als auch von der EP. Cool. Wird das wieder der gleiche Künstler? Wer ist das überhaupt? Wer steckt dahinter?
Wird's, ja. Der Künstlername ist Basil Rathbone. Der hat schon unter anderem für die Skateboard-Marke Koloss Sachen gemacht. Der hat für Sodom schon mal was gemacht. Und der macht jetzt auch wieder das Artwork für die nächste Platte, ja.
Dann bin ich sehr gespannt. Ja, kommen wir langsam zum Ende. Wie sieht's denn aus? Plant ihr mal irgendwie eine größere Tour? Europa, Deutschland, Welt? Ist das machbar mit deinem Job und mit Familie oder auch die Familie der anderen oder so?
Dann gibt's der anderen. Genau, ist absolut machbar in meinem Job und auch mit Familie ist halt komplett wie bei allen anderen Bands wahrscheinlich der Welt auch eine Sache der Absprache. Ne? Man muss das rechtzeitig planen und dann geht das. Wir sind momentan an was dran, darf ich aber noch nicht erzählen. Mal gucken, ob's klappt. Werden wir jetzt so über den Sommer erfahren.
Und das wäre dann auch eine Tournee?
Das wäre dann auch eine Tournee oder zunächst mal ein Support auf einer größeren Tournee, mal ein Teilstück. Ne? Aber wie gesagt, mal schauen, ob es klappt. Es ist halt, ja.
Da freuen wir uns.
Nicht so hundertprozentig in unserer Hand.
Ja, wir sehen uns auf jeden Fall spätestens vom 26. bis 28. Mai, Jens. Ich sage dir erstmal ganz, ganz lieben Dank für das gute Gespräch. Hat mir wirklich Freude gemacht.
Ja, gleichfalls.
Ja, und dann kommt zum Rockhard Festival, schaut mal, ja, gibt es überhaupt noch Karten? Ihr seid ja gerne mal ausverkauft.
Also es gibt noch Karten, ne? Also momentan geht noch alles, aber ja, ich würde wie immer nicht bis zum letzten Moment warten, weil tatsächlich waren wir in der Vergangenheit mehrfach ausverkauft.
Das vor Corona war das schon fast Regel, ne?
Ja, also zumindest knapp davor oder auch ausverkauft, klar, ne? Also mehr als einmal vorgekommen.
Ja, da freuen wir uns. Das wird, glaube ich, ich müsste nachziehen, aber irgendwie so 18. oder 19. Rockhard Festival, da wirst du mich nicht wegkriegen.
Schön, ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch. Jens, vielen Dank.
Danke dir.
Und ja, wir hören voneinander.
Das machen wir. Okay, dann tschö, tschö.
Tschö. Ja, der Jens, da hat er uns ein bisschen was erzählt zu diversen Themen und ja, unter anderem auch über das, worüber wir jetzt reden wollen, nämlich das Festival.
Ja.
Mathis, wir hatten es schon totgekaut in diesem Podcast. Trotzdem nochmal die Frage, was ist deine Erfahrung mit dem Festival? Wann ging es los bei dir?
Und, ja, ja. Ja, wie du schon sagst, ne, wir hatten ja gerade in unseren Anfangsfolgen ja auch mal so ein bisschen über das Rockhard erzählt und mein erstes Rockhard müsste dann ja das 2007, wenn ich es nicht ganz verbasel, oder was, 2008 das erste Mal. Nee, 2007 war ich mit dir auf dem Wacken und 2008 war mein erstes Rockhard, glaube ich, ne. Da warst du ja noch damals mit deiner damaligen Freundin da, ich habe da noch nicht gecampt. Und dann haben wir uns, glaube ich, das erste Mal vor Ort auf diesem Festival getroffen. Und ich hatte dann, glaube ich, so ein Dreitagesticket ohne Camping gehabt das erste Mal. Ab 2009 habe ich dann mit dir dort gezeltet. Und ja, das waren so auch meine ersten Gehversuche auf Metal-Festivals. Ne? Wie gesagt, auf dem Wacken waren wir vorher schon zusammen. Aber das Rockhard wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Zum einen finde ich, das Amphitheater in Gelsenkirchen ist eine der schönsten Festival-Locations, ne? Mit dem Rhein-Herne-Kanal im Hintergrund und ja überhaupt, ne, wie das Ganze so wirkt, auch gerade so am Abend in der Abendkulisse. Es ist einfach wunderschön, ne, dort am Wasser zu sitzen und ja auch das ganze Gelände, ne, die Leute dort sind super. Das wird, glaube ich, immer so mein Lieblingsfestival sein und bleiben.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ich bin seit 2004 da ohne Unterbrechung. Das wurde im Jahr vorher, nämlich 2003, das erste Mal an der Stelle ausgerichtet als Jubiläumsfestival. Ne? Das hatten wir auch alles schon 100-mal hier erzählt, aber ja, so ist es halt. Und ja, im Jahr drauf war ich das erste Mal da und seitdem jedes Mal, wenn es stattgefunden hat. Du hattest ausgesetzt, ne, im vergangenen Jahr. Ansonsten war es, glaube ich, auch ohne Unterbrechung.
Ja, ne? Sonst war ich jedes Jahr mit dir dort. Ne? Es war halt nur letztes Jahr, dass ich das, ja, aus irgendwas privaten Gründen und organisatorisch leider nicht für mich hat realisieren lassen. Aber dafür sind wir dann in diesem Jahr wieder zusammen da, inklusive Camping.
Genau, ja. Ja, da freuen wir uns auch schon richtig drauf.
Ja, ne? Haben wieder ein kleines Fantreffen raus, dass alle drei Leute kommen, die uns hören.
Ja, so, so denkwürdige Anekdoten, kannst du dich daran erinnern oder warst du dabei, als wir im Kanal schwimmen gegangen sind?
Ja, es war etwas töricht, ne? Wir waren betrunken und
sind wir waren dann voll wie die Eimer, ne? Da ging gar nichts. Ne? Da sind wir rübergeschwommen auf die andere Seite. Ne? Doch, ja, du warst dabei, ne?
Ja, klar war ich dabei. Ne? Und nicht nur ich, ja. Das haben so ein paar andere von uns auch noch gemacht. Na, es gibt gute Ideen und es gibt diese. Wir haben es überlebt. Also, wir können davon berichten, aber ja. Ich würde es keinem empfehlen. Dumme Idee.
Ja, wir sind da auch nicht die Einzigen gewesen. Also ich habe das tatsächlich nur in diesem einen Jahr gemacht. Danach habe ich das nicht mehr gemacht. Und dabei soll es auch bleiben. Was aber immer ganz witzig ist, das ist mittlerweile auch weniger geworden. Aber früher haben auf der anderen Kanalseite hinter dem Amphitheater immer ganz viele Leute gesessen und dann quasi das Konzert rückwärts von hinten gesehen. Das ist das passiert heute natürlich auch noch. Aber früher war das ein bisschen mehr. Und dann sind auch immer sehr viele rübergeschwommen. Und haben dann versucht, irgendwie da ja hinter der Bühne hochzuklettern. Aber da standen dann immer Securities, die dann entweder direkt wieder reingeschmissen haben. Nein, das haben sie nicht. Die haben die dann halt irgendwo zum Ausgang befördert. Und dann sind die halt über die Brücke wieder zurück. Ne?
Ja gut, ich meine, da nochmal direkt ins Theater zu kommen, wo die Konzerte stattfinden, ist ja nochmal eine andere Nummer als einfach nur aufs Gelände dann letztlich. Ne? Wird dann wahrscheinlich keine Sau interessiert, ob du da jetzt ein Bändchen hast oder nicht, wenn du nicht so offen zur Schau trägst. Ne?
Ja, wobei das abgesperrt ist, ne? Also der Kanal ist, also unten ist ja ein Zaun, ne? Und an anderen Stellen ist das auch tatsächlich mit Bauzäunen alles abgesperrt.
Ja, aber war halt nicht immer so, ne?
Nee, das stimmt schon, ja. Ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich doofe Sache so. Ansonsten, so schöne Highlights waren sicherlich so meine ersten Stage-Diving-Versuche, Crowdsurfing ist es ja eher, ne? Stage-Diving, wenn wir von oben runterspringen. Genau. Da habe ich da damals sehr schöne Erinnerungen dran, so zu Chain of Bottom und so, da abzugehen. Das war immer super.
Ja, so ein paar Sachen hatte ich da auch mal mitgemacht. Und da weiß ich noch, da stand so ein Kleiner vor mir, ne, der, keine Ahnung, war gefühlt die Hälfte. Und der wollte mich irgendwie hochschicken dann zum Crowdsurfen. Und ich dachte irgendwie, naja, guck dir mich mal an, ich wiege 100 Kilo, mich kriegst du eh nicht hoch. Aber da kippt er mich um und dann wurde ich noch von drei anderen dann einfach nach oben gezogen. Und dann bin ich halt, glaube ich, zu Exodus war das damals, glaube ich, auch crowdgesurft und noch zu vielen anderen Bands. Macht halt irgendwie auch Bock, aber naja, ich glaube, aus dem Alter mit dem Rücken und so, ne? Da sind wir auch langsam raus.
Ja.
Ach ja, wir machen dann nochmal dieses Jahr. Ja, schauen wir mal, wie wir Bock haben.
Also, das ist ja schon relativ entspannter Spaß, sag ich mal. Jetzt nicht gerade im Kanal schwimmen. So.
Ja, definitiv. Also, da kann ich nur jedem vom abraten. Ja, also, das war jetzt auch keine Empfehlung oder sowas zu machen. Das ist halt lebensgefährlich. Nee,
absolut nicht.
Besonders, wenn man was getrunken hat. Nee, aber auch, wenn du nichts getrunken hast, ist es einfach eine saudumme Idee, das zu tun.
Ja. Ja. Ich habe noch eine kleine Anekdote. Wir sind mal irgendwann ein Jahr sind wir da aufs Gelände und das war bevor wir da so unseren festen Platz hatten, wo wir jetzt seit x Jahren immer hinmarschieren und da direkt unsere Zelte aufschlagen. Da sind wir da drauf und haben immer einen Platz gesucht und dann war relativ vorne am Eingang zum Campingplatz, da war viel Platz frei. Und dann haben wir unser Zelt dahin geschmissen und dachten so, boah, mega geil, ey, 3 Minuten bis zur Bühne, ist ja super cool. Was wir nicht gesehen hatten, war, dass direkt daneben so ein Männerkarussell, so ein Bierwagen stand und das Ding hatte 2 riesige Boxen oben drauf und hat dann auch, just als wir die Zelte aufgebaut hatten, so 5 Minuten später, haben die Teile dann angeschmissen und uns war klar, das hört hier nicht auf bis 2 Uhr nachts, so.
Ja, das, voll die scheiß Idee.
Ja, und dann sind wir mit aufgebauten Zelten nochmal umgezogen. Und ich glaube, das war dann auch, war das dann das Jahr, wo wir dann den Platz gefunden haben, wo wir dann auch geblieben sind.
Ja, vor allem, weil das auch generell so scheiße war da vorne. Ich meine, so wer da gerne Zelte sollte machen, ne? Aber das ist auch so ein bisschen schotterig, ne? Mit den ganzen Steinen da vorne und das ist ja laut. Also es gibt deutlich schönere Plätze im Amphitheater, beziehungsweise am ganzen Rockhard-Gelände, ne? Da zu zelten als direkt da vorne. Nur weil es ein paar Meter näher an am Festivalgelände ist, ne?
Ja, das ist ja der Nordsternpark und da stehen ja noch so alte Zechengebäude auch mitten auf dem Campingplatz und so. Das ist schon wirklich, wirklich schön. Also wer da noch nicht war, auf jeden Fall mal machen. So. Allein für den Campingplatz lohnt sich das schon fast, da hinzufahren. Ja.
Hast du irgendwie so ein paar Bands, die dir über die letzten, wie lange bist du jetzt schon da, fast 20 Jahre, ne, über 20 Jahre, so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, so absolute All-Time-Highlights auf dem Rockhard, was du da gesehen hast?
Ja, tatsächlich, hier Chain of Bottom, was ich vorhin schon gesagt hatte, ne, das war auf jeden Fall ein absolutes Highlight damals. Ich hatte die auch noch nie vorher gesehen. Ich weiß nicht, ob ich sie danach nochmal gesehen habe. Und jetzt geht's ja auch leider nicht mehr.
Nee.
Das war schon wirklich sehr, sehr geil. Immortal waren auch absolut großartig da im Amphitheater.
Das war schön.
Und dann ansonsten. Ansonsten tatsächlich so Sachen, die nachher irgendwie echt durch die Decke gegangen sind. Ne? Ich meine, da haben wir so Volbeat gespielt, ne? So, das ist heute undenkbar. Ne? Oder Sabaton.
So, ja, ich weiß nicht, ob Sabaton undenkbar ist, aber die sind schon ziemlich auch durch die Decke gegangen mittlerweile und werden mindestens, glaube ich, wahrscheinlich so ein Headliner-Status beim Rockhard, wenn sie denn überhaupt noch dafür in Frage kämen, das weiß ich nicht so genau. Ja. Ich meine, die machen ja selber noch ihr Festival oder waren vor ein paar Jahren auch nochmal da, ne? Aber wie du schon sagst, ne, so ein paar Sachen, die dann irgendwann explodiert sind.
Ja, ein Konzert, was ich glaube ich, was wahrscheinlich so mein absolutes Highlight ever war Orden Ogan 2008 da. Weil die haben im Jahr vorher, haben die noch auf meinem Festival gespielt und dann haben die da gezockt und das war wirklich geil. Mhm. Also allein schon so das zu sehen, wie die da jetzt dann auf dieser Bühne stehen, so das, und danach ging es ja auch richtig
gut mit denen, ne? Ich meine, die waren auch öfter als einmal da. Danach waren die, glaube ich, auch noch mal auf einem etwas späteren Posten. Jetzt auch kein Headliner-Posten oder sowas. Aber ich meine, Seb war mit der Truppe auch noch mal ein paar Jahre später dann da.
Ja, das kann sein. Das weiß ich gerade nicht. Aber 2008 war es auf jeden Fall das erste Mal. Und das war großartig. Und in der Zeit damals haben ja dann auch so zum Beispiel The Claymore auch mal da gespielt. Ne? Mhm. Was auch einfach fantastisch war. So, also ich meine, ne, so viel zum Thema, wir kümmern uns nicht um die lokale Szene, ne? Ich meine, immerhin, Kastard haben da gespielt, ne?
Ja,
zwar damals
noch auf dieser kleinen Bühne. Jens uns ja auch so einen kleinen Einblick gegeben hat, wie da die Bandauswahl stattfindet. Also du kannst dich ja gar nicht so direkt drauf bewerben, aber das dazu dann mehr im Interview, das ihr dann jetzt schon gehört haben werdet.
Ja, genau, ja. Ja, das würde ich mal so erstmal so als meine Highlights, die mir jetzt so ad hoc einfallen, wenn ich so nochmal ein bisschen genauer kramen würde, würde mir da wahrscheinlich mehr einfallen. Mhm. Aber wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich müsste da auch sehr tief in mich gehen. Ich muss ja mal sagen, so Headliner ist eigentlich für mich, auch wenn es blöd klingt oder so wie so ein Klischee teilweise, ist eigentlich das Festival für mich, ne? Also ich habe ganz oft auch so Sachen gehabt, wo mir dann so Bands, die relativ früh gespielt haben, auch einfach sehr gut gefallen haben. Auch wo ich letztes Jahr jetzt nicht dabei war. Es wäre echt ein Highlight gewesen, da mal Niflheim live zu sehen. Da hatte ich mich sehr drauf gefreut. Ich glaube, da hatte Jens sich auch sehr drauf gefreut, was er im Interview erzählt hatte. Gerade so in diesen ersten Slots, diese frühen Black Thrash-Bands, ne, als Ketzer da gespielt haben vor ein paar Jahren, wo die noch nicht in dieser Progressivschiene gelandet sind, von der sie sich ja auch wieder so ein bisschen gelöst hatten. Ja, Nocturnal, so kleinere Sachen waren immer ziemlich große Highlights. Ja, es gab natürlich auch relativ große Bands, die wir da gesehen haben. Creator ist natürlich immer ein Fest, wenn die live spielen. Es gab eigentlich noch nie ein wirklich schwaches Rockhard. Ne? Es hat immer jedes Jahr so ein bisschen was für sich. Und auch in diesem Jahr, wenn ich manchmal so ein bisschen am Meckern bin, wird auch genug dabei sein. Und ich meine, Hand aufs Herz, alles schaffst du eh nicht zu gucken. Du willst auch noch ein bisschen im Camp hängen, nur mit deinen Leuten ein bisschen quatschen, noch ein bisschen was anderes haben. Und da ist immer genug dabei. Ne? Und das wird auch dieses Jahr wieder derbe Spaß machen. Ne? Ja, wie gesagt, auch dass der Thrash-Einschlag auch nie zu kurz kommt. Ne? Das ist natürlich immer ein Garant für gute Party vor Ort. Und ja, das ist aber für mich schwer herauszukristallisieren, ob ich jetzt so ein All-Time-Favorite da hatte. Mir haben, glaube ich, damals Primordial sehr gut gefallen, die sie da hatten. Die haben auch ein bisschen früh gespielt. Ja, The Devil's Blood war fantastisch. Ne? Und das stimmt, kriegt man ja auch so wieder nicht. Ne? Auch wenn manche Leute, die die Musik jetzt so nicht abgefeiert haben, sich gefragt haben, warum die dann als Headliner irgendwie agieren. Aber das war schon sehr atmosphärisch gewesen. Ja, Blind Guardian sind immer ein Fest. Except wenn die da spielen, reißen die Hütte ab. Das ist immer gut. Ne? Also ich will das jetzt nicht an einer Band festmachen. Aber ich würde fast sagen, jedes Jahr hatte so sein Highlight für sich, für mich gehabt.
Ja, mir ist gerade noch eingefallen, vor ein paar Jahren hat mir der unser Kumpel André, der hat mich mal vor die Bühne geschliffen und hat gesagt, hier spielen gleich Chapel of Disease, die musst du sehen. Mhm. Und das da hat er einfach goldrichtig gelegen. So, das war einfach ein Volltreffer. Die waren auch irgendwie relativ am Anfang, zweite oder dritte Position oder sowas, und das war einfach genial. Mhm. Das war ein richtig, richtig geiles Konzert.
Ja, gerade so diese kleinen Geheimtipps, ne? Die Bands, die so ein bisschen früher dran sind, das ist echt immer sehr nice da, ne?
Ja, was hast du denn dieses Jahr? Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, aber ja, Triptychon spielen Celtic Frost, ne?
So. Ja, das wird wahrscheinlich so ein bisschen mein Highlight werden, weil wie du schon auch in der letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt hattest, wahrscheinlich eine der letzten Gelegenheiten nochmal so ein vollkommenes Celtic Frost Set auch zu bekommen. Ne, das ist natürlich dann so ein kleiner Ohrenschmaus für uns, die wir die Musik halt mögen, wenn wir nochmal die Chance dann haben, Tom da dementsprechend zu hören und zu sehen. Ja, ansonsten lasse ich mich gerne überraschen. Ich hatte Jens noch ein bisschen mit Nestor angefixt, wollte ich mich noch mal ein bisschen reinhören. Ansonsten auf jeden Fall St. Lizzie spielen da ja quasi in einer Nebenbesetzung, wie sie früher mal unterwegs war. Das wird mir sehr gut gefallen. Auch im Klassik-Rock-Bereich fühle ich mich ja zu Hause. Michael Schenker wird bestimmt auch nicht schlecht, das zu sehen. Und ja, auch wenn ich mich beschwert habe, Testament sind natürlich auch immer für einen guten Auftritt gut. Exodus, ne, wo du dich gerade so ein bisschen reinhörst, werden wir derbe zu feiern, denke ich. Und ja, ich finde eigentlich nicht wirklich einen Pferdefuß in Billing. Ne? Das ist dann, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen schade, dass du halt über die Jahre mal so Bands hast, die schon ein paar Mal da waren. Das ist auch okay. Aber ich hätte mich auch gefreut, wenn mal irgendwie so im Headliner-Bereich sowas ganz Überraschendes gekommen wäre. Ne, die haben es ja mal versucht mit Megadeth, das hat dann damals nicht geklappt. Da sind, glaube ich, Testament auch wieder in die Bresche für gesprungen. Und
die waren halt einfach einmal zu oft da, ne?
Ja, so, deswegen. Ja. Aber wie gesagt, ich will mich auch nicht groß beschweren, das wird alles schon großartig werden. Ne?
Ja, also ist bei mir auch ähnlich. Also tatsächlich, Triptychon wird auch für mich wahrscheinlich das absolute Highlight. Und ja, Testament Exodus einfach so Partyfaktor, ne? Das wird richtig geil. Ja, Tankard ist jetzt nicht so ganz meins, aber ich glaube, live machen die auch richtig Bock.
Ja,
so, also zumindest wenn ich also, die live gesehen habe, waren die immer ganz cool so.
Aber da musst du dann auch so im Modus für sein. Das ist genauso wie mit so Bands, die jetzt nicht so partytauglich sind. Du musst da Bock drauf haben. Ja, wenn du gerade echt in derbe Feierlaune bist und gerne Thrash Metal hörst, ist Tank halt immer ein Fest, weil die eine der besten deutschen Thrash Metal Bands sind. Ne? Aber ja, ich werde mir die auf jeden Fall angucken. Ich feiere die derbe und freue mich da drauf. Ne?
Ob
ich
jetzt ja, und ein Pflichttermin ist natürlich auch Holy Moses, ne?
Ja, dazu werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich habe ja was heißt leider, aber wir haben noch eine Firmenfeier am Freitag, bevor ich anreise. Das heißt, ich werde etwas verspätet ankommen und ich fürchte, das könnte sich mit Holy Moses beißen. Das finde ich sehr schade, weil das einer der letzten Gigs sein wird. Ich bin in der Vergangenheit schon in den Genuss gekommen, die zu sehen. Ja, wäre halt schade, wenn ich sie verpasse, aber dann werde ich es nicht ändern können.
Ja, gut, 17 Uhr, ja, könnte knapp werden, ne? Ja. In der Tat, ja. Ja, ansonsten, ja, wird alles wie immer, ne? So ist wieder ein großes Klassentreffen für uns, ne? Wir sind ja seit vielen Jahren jetzt in einer ähnlichen Besetzung mit so ein bisschen Fluktuation.
Für uns sagen müssen, so ein ganz großes Klassentreffen wird es dieses Jahr nicht, ne? Wo ich letztes Jahr nicht konnte, sind dieses Jahr auch einige liebe Freunde leider nicht dabei, ne? Aber es geht halt leider nicht immer, ne, wenn man Familie, Job und alles unter einem Hut bringen muss. Ist natürlich sehr schade, ne? Ich werde ein paar Leute sehr vermissen, aber wir werden schon seinen Spaß haben und machen uns dann eine Mordsgaudi und vielleicht schaffen wir auch ein kleines Fantreffen.
Ja, falls ihr uns da sucht, wir campen relativ weit hinten noch an diesem alten Kohlenwäschegebäude vorbei. Ja, so, da führt dann so ein Weg am Kanal vorbei und wir sind so, ja, ich würde mal sagen, so 20 Meter nach der Gabelung so auf der rechten Seite, ne?
Ja.
Ja, also da kann man uns finden. Aber sonst findet ihr uns bestimmt auch irgendwo vor der Bühne bei der einen oder anderen Band, denke ich mal. Oder und wenn ihr uns da nicht findet, am Bierstand garantiert.
Da immer.
Einer muss da immer die Position halten.
Ja, und die anderen. Wir sind die mit den leeren Bechern.
Ja, genau. Die rumbrüllen und sagen, jetzt zapf mal schneller. Naja, ich weiß gar nicht, was hat Bier dieses Jahr kostet. Steht das irgendwo bei denen auf der Seite? Weil da haben die auch ein bisschen die Preise angezogen gehabt, ne?
Aber ja, hatten wir ja irgendwie vor ein paar Wochen, wollte ich schon sagen, ist ja schon eigentlich Monate her, mal so ein bisschen drüber philosophiert, ne, wo die ganze Preisrichtung hingeht. Ja, keine Ahnung, so, wenn es teuer wird, wenn wir 5, 6 Euro zahlen, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen.
Ja, das ist, glaube ich, nicht das Schlimmste, da mal ein paar Euro mehr zu lassen, ja. Ja, können wir eigentlich schon wieder den Sack zumachen hier, Mathis, zumindest was das Festival angeht. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit unserer Folge. Wir haben nämlich mal wieder ein bisschen Feedback bekommen. Und in den Genuss will ich dich auch gerne bringen heute. Also teilweise hast du es ja schon gehört, aber die Hörer möchte ich auch gerne in den Genuss bringen. Und zwar hatte uns zuerst mal der Hardy vom Steam mit Steel Festival angeschrieben auf Facebook und hat geschrieben: Moin Hoshi, eure Sendung hat einige Erinnerungen geweckt. Wenn du Kai und mich interviewen möchtest, sind wir am Start. Daumen hoch, Smiley.
Ja, Kai sei schon mal machen.
Hardy. Ne, Hardy. Dann ne, hier Einladung on air und so, ne? Machen wir auf jeden Fall. Wir wollen ja immer über euer Festival reden oder auch über eure Band, so, ne? So, why not? Ne? Gerne irgendwie im Vorfeld vom Steam mit Steel. Also irgendwann zwischen jetzt und August werdet ihr es sicherlich hören.
Uns sei nochmal jedem Hörer ans Herz gelegt, ne? Wer gerne Power Metal mag, The Claymore, super geil und auch Agamemnon, ne? Death Metal-Bereich, eine absolute Macht, ne? Muss man mal reinhören.
Ja, definitiv, definitiv, ja. Das war aber nicht alles, was wir an Feedback gekriegt haben. Die Lisa hat uns mal wieder geschrieben zur letzten Folge, unserer Underground-Folge. Und sie hat geschrieben auf unserer Homepage: Hallo ihr beiden, ich möchte euch für diese Folge ein großes Lob aussprechen. Es war sehr spannend, euch zuzuhören und mit euch in die Vergangenheit zurückzureisen. Diese Folgen sind mir persönlich die liebsten, dort, wo ihr von euren eigenen Erfahrungen berichtet und euch gelingt es, den Zuhörer dabei gut einzufangen und abzuholen. Ich war ja nicht von Anfang an dabei, aber bei den Erzählungen vom Cold Winterfest habt ihr mich gut mitgenommen. Ich kann mich noch an Konzerte von Concepto erinnern, wo ich das kleine Lisbeth euren heißbegehrten Merch verkauft habe.
Ja.
Ich plane ebenfalls zum Metal Bash Open Air zu fahren und lasse es mir nicht entgehen, euch beide nach viel zu langer Zeit mal wieder live und in Farbe zu sehen. Ich freue mich auf euch.
Ja, super, ja. Dann werden wir uns bei der lieben Lisa ja mal irgendwie erkenntlich zeigen müssen.
Ja, wir können das nur zurückgeben. Wir freuen uns da auch riesig drauf. Wir haben uns auch wirklich ewig schon nicht gesehen. Ist ja auch so mit unserer, eine unserer treuesten Hörerinnen, ne, die uns hier supportet von Tag 1 an, ne? Ja. Und ja klar, da freuen wir uns natürlich auch riesig drauf und ja, leider ist es dann schon vorbei, wenn ihr das hier hört, ja. Dann haben wir uns da schon getroffen, hoffentlich, ja.
Ja, ganz viel Liebe geht raus.
Ja, dann haben wir tatsächlich einen Audiokommentar bekommen, den spiele ich jetzt gleich mal kurz ein von der Ramona und ja, hören wir mal kurz rein.
Hi Hoshi, hi Mathis, Mona hier und ich wollte euch mal ein Feedback geben. Euer Rost und Stahl Podcast ist total klasse. Der letzte Podcast über Gladbeck und den Metal Bash hat mich total angesprochen. Das Interview von Dennis war genial. Es war echt hochinteressant, auch mal so seine Sichtweise zu hören und so seine Geschichte damals von der Band. Und ja, macht auf jeden Fall weiter so. Fand ich richtig eine coole Kiste. Und ja, wir hören uns. Bis bald. Ciao.
Ja, danke Ramona. Sehr nett von dir. Super cool, dass du dich hier zu Wort meldest bei uns. Gerne öfter auch an die anderen. Macht das gerne. Ne? Also schickt uns gerne irgendwie Audio-Nachrichten. Also mit WhatsApp oder so ist das eine Kleinigkeit. Mhm. Zumindest wenn ihr unsere Nummern habt oder eine von unseren Nummern. Ja. Dann schickt uns gerne was, dann können wir euch hier gerne,
immer gerne
einspielen.
Ja,
ja. Ja, ja cool. Und dann eine letzte habe ich noch. Die ist von heute. Die ist von unserem lieben Kepler, von unserem auch schon langjährigen Hörer Kepler gekommen. Und der hatte geschrieben, einer der wenigen Gründe, die vielleicht fürs Pendeln sprechen. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, als es um die Rockhard ging, Mathis, man hat irgendwann einfach keine Zeit mehr, um gewisse Sachen zu konsumieren. Das Schöne an Podcasts ist, die kannst du beim Autofahren hören. Und ja, seitdem ich nicht mehr pendel, ist das auch bei mir echt ins Hintertreffen geraten. Kleiner Tipp von mir, ich bin seit ein paar Wochen jetzt im Fitnessstudio unterwegs, um mal ein bisschen was gegen die Bierplauze zu machen. Und da kann man ganz wunderbar Musik und Podcasts hören. So gerade bei diesen langweiligen Tätigkeiten wie irgendwie auf dem Laufband oder so. Da gibt es viel Zeit, wo man sich mit sowas beschäftigen kann. Ja. Ja, danke für euer Feedback. Wir freuen uns immer drüber, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Ne, wie gesagt, schriftlich oder gerne auch per Audiokommentar. Und wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, aber nicht wisst wie, dann schreibt uns irgendwo an, dann finden wir da einen Weg. Ne?
Ja.
Und
daran ansonsten wird's nicht scheitern.
Ja, wie jetzt wie immer mein üblicher Sermon, ne? Hier kommentiert uns, habe ich gerade schon gesagt, auf unserer Homepage, auf Twitter, Rost und Stahl, @rostundstahl bei Twitter oder bei Mastodon, @rostundstahl @metalhead.club oder auch auf Instagram, da sind wir nicht ganz so aktiv, weil ja, Instagram
ist halt ein Audio-Podcast, ne?
Ja.
Also.
Halt Audio- ich habe halt nicht immer irgendwie Bilder, die ich da posten will. Und ich will auch nicht irgendwie 8-mal das Episodenbild posten. Das ist irgendwie auch Quatsch.
Das war ja auch der Ding, warum wir dann letztlich YouTube eingestellt haben. Ne? Wir haben keinen Videocontent und dort war alles extra Arbeit. Ne? Deswegen findet man es eigentlich nur noch auf den Podcatcher-Apps. Aber das war jetzt auch nicht so kriegsentscheidend für einen Podcast. Ne?
Ja. Ja, also mit YouTube, das ist halt einfach immer eine Menge Arbeit, oder?
Ja, vor allen Dingen bringt's ja auch nur was, oder hören dich Leute eigentlich auch nur, wenn sie YouTube Premium haben, ne? Sonst muss ja eh immer das Video laufen lassen und das macht irgendwie keinen Sinn, da Audio-Content nur zu hören.
Ja. Ne? Ja, genau. Ja. Deswegen, das ist, war ein bisschen viel Arbeit für ein bisschen wenig Effekt sozusagen. Ja, und ansonsten, wenn ihr uns supporten wollt auf Steady, die Infos findet ihr auf rostundstahl.de unter dem Menüpunkt unterstützen. Da freuen wir uns, da ist auch ein bisschen Zuwachs gekommen in letzter Zeit, aber da darf gerne noch ein bisschen mehr kommen. Wir wollen nur euer Bestes. Ne?
Euer Geld, genau. Genau.
Ja, Mathis, knackige Folge, knackige Aufnahme für uns heute hier. Ich glaube, so kurz waren wir nie bei einer regulären Folge.
Ja, wenn wir das schöne Interview von dir, was auch ein bisschen länger ging, noch mit draufrechnen, dann sind wir auch wieder bei fast 2 Stunden. Ja. Also.
Aber ist doch, passt doch. Ist
reicht.
Auch cool. Ja. Ja, hast du cool. noch irgendwas? Ansonsten würde ich mich nämlich verabschieden.
Ich auch. Mainstream ins Bett. Metal Off.
Ja, genau. Dankeschön fürs Zuhören und Metal Off.